Willkommen auf dem größten Vergnügungsschiff, das je gebaut wurde. Lasst uns feiern, Freunde!
Ich hab was auf dem Monitor.
So was habe ich noch nie gesehen.
Eine Fehlfunktion, Sir.
Völlig unmöglich.
Wo kommt das her?
Keine Ahnung, Sir, aber was auch immer es ist verdammt groß.
Vergessen Sie alles, wovor Sie bisher Angst hatten. Denn jetzt...
Oh Gott, was ist das?
...hat der Tod einen neuen Namen.
Ich habe irgendwie ein verdammt schlechtes Gefühl.
Sie sind überall. Machen wir, dass wir hier rauskommen!
Was zur Hölle ist das?
The Girl from Ipanema.
Ich habe ja schon eine Menge erlebt, aber das ist eine Nummer zu groß für mich. Los, verschwinden wir.
Ach ja, und wie?
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino tief unter dem Meeres, unter der Meeresoberfläche. Verdammt nochmal, total verkackt die Anmoderation. Egal, es kann nur besser werden, denn wir haben zwei echte Genre-Perlen hier mitgebracht. Und wir, das sind mein Gast, Christian Kühne, Kühnemann, Kühne und ich, hi Kühne.
Patrick, hi, schön, dass ich wieder da sein darf.
Also wirklich, nach dem Spaß, den ich hatte mit dem letzten Folgespräch, haben wir uns sofort gedacht, hier komm, lass mal gleich die nächsten zwei hier Perlen rausholen und meine Güte, wieder voll ins Schwarze getroffen, möchte ich sagen. Oder ins Blaue.
Ja, also ich weiß auch gar nicht, ich glaube, du hast den zweiten Film vorgeschlagen, ja. Beziehungsweise den wir als erstes besprechen, aber ich hatte einfach mal wieder Bock auf einen der beiden und dachte, ey, eigentlich kann man darüber nicht genug sprechen. Und dass es jetzt dann thematisch auch noch so passte, das ist ja dann eher auf deinem Mist gewachsen.
Ja, reiner Zufall. Merke ich dann auch erst immer beim zweiten Blick darauf. Aber Octalus Deep Rising heißt er natürlich im Original, passt ja auch titelseitig sehr, sehr gut thematisch wie auch in jeglicher anderen Hinsicht zu Deep Blue Sea, der zweite Film, über den wir heute sprechen, von 98 respektive 1999. Und ich möchte jetzt aus meinem Herz auch keine Mördergrube machen. Also ich habe mich zwar für Octalus selbst entschieden, aus freien Stücken, aber eher so getreu dem Motto, irgendwann müssen wir den ja mal im Bahnhofskino besprechen. Und ich weiß, den habe ich schon x-fach genamedropped, im Sinne von, ja, guckt sich ein bisschen wie Octalus. Erinnerst du dich noch an Octalus, sage ich zu Daniel des Öfteren? Oder, ach, guck mal, weißt du doch, dieser weirde Film, weißt du doch, als man Treat Williams in der Hauptrolle besetzte, in einem großen Studiofilm, Octalus und so. Also, das war mittlerweile schon so ein bisschen so der Treppenwitz hier in unserer Podcast-Geschichte, dass wir immer mal wieder hier Deep Rising Octalus namedroppen. Und jetzt, als ich mit dir hier so lustig chattete hin und her im Bahnhofskino Discord, dachte ich mir, ach komm, wir machen den jetzt auch einfach mal. Na, der ist geil.
Da bist du bei mir in der richtigen Adresse. Also ich hatte ein bisschen Sorge und das Vorgespräch, das hat zum Glück die Sorge dann verschwinden lassen, weil in unserem Gespräch sagtest du, boah, so richtig Bock habe ich nicht, aber ja, nee, gut, dann lass den mal machen.
Hatte ich auch bis gestern nicht, bis ich ihn sah, ehrlich gesagt. Und jetzt sah ich ihn und dachte, der ist richtig gut. Also, das ist, ich gucke da immer, glaube ich, jahrzehntelang mittlerweile nur auf dieses schlecht gefotoshoppte Kinoplakat. Der deutsche Titel weckt es auch nicht unbedingt Vertrauen. Und dazu eben meine leicht diffus umnebelt Erinnerung an einen mittelmäßig coolen Kinobesuch mit Filmriss, wo wir alle danach rausgingen und dachten so, oh, der war schon ganz cool, aber naja gut, eben wir reden von einem Jahr, in dem auch noch Sachen liefen wie eben Deep Impact und Armageddon und Lola Rent und Starship Troopers und Titanic, also 98 war voll von fetten, krachigen Mega-Action-Spektakeln und ich muss ganz ehrlich sagen, Octalus, so, der ging da ein bisschen unter, obwohl ich ihn damals ganz nett fand. Und mittlerweile, ja, jetzt finde ich ihn wieder nett. Sehr gut. Ja,
also ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, Octalus hat für mich auch so einen nostalgischen Verklärungswert. Mhm. Wir hatten eben so eine Videothek, so einen guten Kilometer bei uns entfernt, wo ich dann auch mit dem Fahrrad hätte hinfahren können. Und ich war, ja, ich glaube, der kam 99 dann auf Video raus und da war ich noch 13. Und da hat mein Vater dann mit denen gesprochen und da durfte man mit der Unterschrift der Eltern sich auch Filme ab 16 ausleihen. So, und dann begab es sich eben, dass ich in die Videothek gefahren bin mit dem Fahrrad und ganz stolz mit dieser ab 16-Karte mir meinen ersten Film ausgeliehen hatte und es war Octalus, weil ich mega Bock drauf hatte. Also ich hatte schon immer so diesen Drang zu Horrorfilmen, die auf dem Meer oder unter der Meeresoberfläche spielen oder sowas, da kriegst du mich immer mit irgendwie. Und den wollte ich natürlich ganz dringend sehen, aber war viel zu jung fürs Kino. Und ja, dann habe ich mir den Film angeguckt und ich war nicht enttäuscht. Also das war noch, ich hatte ihn am nächsten Tag zurückgegeben, aber bis dato hatte ich ihn Minimum 2-mal gesehen, das weiß ich noch. Mhm. Und dann auch sehr, sehr schnell dann die Videokassette gekauft. Jetzt ist es aber nun mal so, ich glaube, dein Kinobesuch war ein bisschen anders als meine erste Erfahrung, weil ich war eben 12 oder 13. Ja. So, und dann schlägt der Film natürlich in eine Kerbe, wo man sagt, ey, da ist doch alles drin.
Ja, ich glaube, der Event-Charakter war für dich wahrscheinlich ein größerer als für mich, weil ich war damals, es war kurz vor meinem 19. Geburtstag oder kurz danach, als ich im Kino war, und das war eben auch einfach eine Lebenszeit, in der ich wöchentlich 2-3 Mal ins Kino gegangen bin. Ich habe gerade hier nochmal bei instakino.de einfach die Top 100 angeguckt und festgestellt, ich habe, glaube ich, von den Top 170 oder 75 im Kino gesehen, einfach in dem Jahr. Einfach eine Zeit, in der ich unglaublich viel, eine Lebenszeit, in der ich unglaublich viele Möglichkeiten hatte, aber ins Kino zu gehen. Schule war gelaufen, Drops war gelutscht und es war einfach ein cooler Sommer. Ich glaube, das schriftliche Abitur war auch geschrieben zu dem Zeitpunkt, als der hier rauskam. Ja, und dann war ich eben auch ständig im Kino. Und ich glaube einfach nur, weil ich so viel geguckt habe, ist der ein bisschen untergegangen. Und deswegen für mich einfach nicht so, in meiner persönlichen Filmgeschichte nicht so prägend wahrscheinlich wie für dich, sondern einfach nur als ein Film, einer von vielen in diesem Jahr. Und einer, der mir weniger bedeutet hat, als zum Beispiel Starship Troopers, der ein paar Monate vorher rauskam, was wir wirklich zelebriert haben tatsächlich.
Den ja, natürlich. Und ich sag mal auch so, Octalus ist ja einer der Filme. Ich glaube, er wird auch jetzt wieder ein bisschen, ich habe so das Gefühl, er kommt ein bisschen mehr wieder, so im allgemeinen Konsens. Er ist ja doch relativ, er ist baden gegangen, muss man ja dazu sagen, bei den 11 Millionen, die er da eingespielt hat.
100.000 Kinobesucher in Deutschland, ja. Auch sehr, sehr wenig, Platz 123, meine ich mich zu erinnern.
Also wirklich furchtbar. Und ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass solche Filme, gerade so diese Mid-Budget-Filme aus Ende der 90er, ich gucke da auch in Richtung Virus, in Richtung Phantoms oder auch Deep Blue Sea, das ist so eine Zeit, ich möchte
The Relic, Anaconda, Hard Rain.
Ich sehne mich dahin zurück, dass einfach B-Movie-Stoffe ein Produktionsbudget bekommen, womit die wenigstens ein bisschen was anfangen können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Sehnsucht sich jetzt auch irgendwie wieder bei den Leuten widerspiegelt. Also komischerweise, ich bin noch jemand, der sehr gerne auf Filmbörsen geht und du siehst da überall mittlerweile das Bootleg von Octalus, weil es ja hier in Deutschland eben keine vernünftige Blu-ray-Auswertung gibt. Und jeder Anbieter hat die da und verkauft die zigfach, weil irgendwie ich habe das Gefühl eben, dass die Leute solche Filme vermissen und deswegen auch immer wieder darauf zurückgreifen. Und wenn ich so in die letzten Jahre zurückdenke, der Film ist einfach vergessen worden. So, wer hat 2015 über Octalus gesprochen? Niemand.
Ich habe jetzt auch den etwas gurkigen, also nicht gurkigen, der ist jetzt nicht schlecht gemacht, der ist komplett kompetent produziert und geschnitten, deutschsprachigen Trailer hier vorgeschnitten. Aber auch der, das ist ein unglaublich alter YouTube-Upload, nämlich über 17 Jahre alt. Und als ich darauf blickte, auf das Upload-Datum, dachte ich auch, das ist wahrscheinlich auch ungefähr so die Zeitspanne, in der niemand mehr über Octalus nachgedacht hat. Also seitdem, weil es eben auch noch so 240p sieht total krümmelig aus. Und den schneide ich hier vor, keine Sorge, ihr habt es alle gerade gehört. Und ja, das ist eben auch meine Wahrnehmung. Das ist ein Film, der existierte zwar mal, aber der ist im Grunde verschwunden. Und ich kann mir zumindest zum Teil erklären, woran es lag. Also sicher ein Zusammenspiel aus Kinoflop, dann eben kein konsequenter Verleih, der sich dahinter hängt. Der erschien ja in Deutschland bei Tobis, auch einfach ein Verleih, der keine wirklich erfolgreiche Home-Video-Biografie hat. Dann natürlich mit Reed Williams und Famke Janssen, sollte man sagen. Sie ist ja, glaube ich, Niederländerin. Auch, sag ich mal, zwei Stars in den Hauptrollen, die jetzt auch nicht total gezündet haben. Ich meine, Famke Janssen hat ja durch ihren Bond-Auftritt eine mittelgroße Star-Karriere und dann eben auch noch in den X-Men-Filmen war sie präsent. Aber sie ist jetzt auch niemand, auf dessen Karriere man so 10, 20, 30 Jahre after the fact zurückblickt und sagt so, wow, lass uns hier den Famke Janssen-Kracher von damals noch mal angucken. Also, und noch weniger Treat Williams. Nein. Und ich glaube, so das Zusammenspiel aus all dem sorgte einfach dafür und genau der Mangel an Verfügbarkeit, dass einfach kaum noch heute jemand über diesen Film überhaupt redet. Ja,
ja, und du guckst dir den Cast an, jetzt rückblickend, dann kennt man eben die Namen. Ne? Aber Famke Janssen, die X-Men-Filme, die waren noch nicht raus. Cliff Curtis ist ein Name, oh, jetzt hoffe ich, spreche es richtig aus. Jimon Honsu Timon ist ein Name.
Ja. Ja.
Jason Fleming kennt man. Aber wer kannte die denn 1998?
Aber das sind doch alles so Character Actors, ne? Ja. Also du guckst sie an und sagst, klar, Jason Fleming, da denke ich an The League of Extraordinary Gentlemen, da spielt er, glaube ich, Jekyll und Hyde.
Ja.
Und das ist irgendwie jemand, der taucht immer mal wieder auf. Kevin J. O'Connor, okay, Kevin J. O'Connor ist in allen Stephen Sommers Filmen drin, immer so als Comic Relief. Auch Anthony Heald ist, den kennt man eben, ich meine, der ist Dr. Chilton in Schweigen der Lämmer, aber der ist eben auch nur für mich Dr. Chilton in Schweigen der Lämmer. Und wenn ich den hier sehe, denke ich mir, okay, er ist ein Baddie, aber auch der, das sind ja alles keine Stars, oder würdest du mir da widersprechen? Ich meine, Timon Honsu hat eine tolle Karriere damals gehabt, das war eben für ihn so das Mittelding zwischen Amistad, kam glaube ich ein Jahr vorher raus, und Gladiator 2 Jahre danach. Also der hat Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, hatte der eine coole Karriere. Aber es sagte damals wie heute keiner, lass uns in den neuen Jimon Honsu-Film gehen.
Ich würde auch fast sagen, vielleicht war der größte Name im Cast Wes Studi.
Ja, na klar.
Aber auch da,
der mit dem Wolf tanzt.
Ja, ja genau, aber du hast ja niemals gesagt, oh, cool, ich gehe in diesen Film nur, weil Wes Studi da mitmacht. So,
er und war das dann war eben 8 Jahre nach der mit dem Wolf tanzt oder 7 Jahre. Ja.
Also Nee, also der Cast selber.
Ich habe so West Studi angeeignet, aber vielleicht wegen StudiVZ. West Study, warum nicht? Ja.
Keine Ahnung. Also vielleicht ist Studi auch richtig.
Ich war ehrlich gesagt überrascht, den hier als Bad Guy zu sehen, wiederzusehen. Ich hatte den Film zu großen Teilen vergessen, muss ich zugeben, weil er ist mir eigentlich immer in den meisten Rollen, in denen ich ihn gesehen habe, als Sympathieträger so vertraut. Aber ihn hier so als reinrassigen Bad Guy zu sehen, und er ist ja wirklich der, also er macht ja überhaupt keine Gefangenen, er ist ja komplett erbarmungslos hier, fand ich gut, ehrlich gesagt. Steht ihm gut zu Gesicht, so eine Rolle.
Man muss auch dazu sagen, ich finde eben, gerade wenn du dir die Charaktere anguckst, sie haben natürlich irgendwie alle nur, sie haben eine Charaktereigenschaft und mehr wird denn ja auch nicht gegeben. Also wenn du in dem Film böse bist, dann bist du auch böse, und wenn du eben der Comic Relief bist, dann kriegst du auch keine weitere Tiefe oder sowas. Das hat irgendwie der Film auch nicht nötig. Oder Stephen Sommers dachte sich, nee, also das ist komplett unnötig. Ich möchte mich einfach auf andere Dinge hier bei diesem Film konzentrieren. Und das ist eben auch so ein bisschen, wo ich mich hin zurücksehne. Versteh mich nicht falsch. Also ich mag es, wenn Charaktere Tiefe haben. Aber wenn ich mir die Zusammenfassung, die du gleich übrigens noch nachreichen müsstest, glaube ich, weil ich weiß nicht, ob jeder Octalus gesehen hat. Wenn man sich die Zusammenfassung durchliest, dann erwarte ich ja nicht, dass dann irgendwo die Charaktere dann über sich hinauswachsen oder so. Nee, es ist schon klar, was ich möchte, und da reicht das einfach. Und manchmal sehne ich mich so ein bisschen dahin zurück, so in diese einfacheren Zeiten, wo man sagte, so ist das jetzt eben, okay, da gibt es jetzt keine dritte Ebene oder so, sondern so, das ist dein Charakter, komm damit jetzt klar. Zumindest bei so einer Art von Film.
Ja, da gehe ich ja voll mit. Wie gesagt, ich bin kein Fan, das zu stark ausgeprägten nostalgischen Blick auf alles, so von wegen bloß, weil ich es in meiner Kindheit oder Jugend erlebt habe, ist automatisch super. Da fährt sich für mich einfach schon zu viel in den letzten Jahren, 14 Jahren Podcasting entzaubert. Also bei dem Standpunkt kann ich nicht bleiben. Aber ja, grundsätzlich, was so das Ensemble und die Figuren, die sie hier spielen, betrifft, bin ich komplett bei dir. Ich brauche da auch keine Tiefe. Also ich meine im Grunde hier vom grundsätzlichen Szenario, was wir sehen, und da kommt dann natürlich gleich noch hier so der Sci-Fi-Horror-Faktor mit rein, ist es vergleichbar mit sowas wie Under Siege oder Air Force One oder irgendeinem anderen Die-Hard-Klon. Also bloß eben hier in dem Fall mit Tentakeln. Ja. Und da brauche ich keine charakterliche Tiefe. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, wenn der Film für mich ein bisschen Schwächen hat, ist, dass er fast ein bisschen überbesetzt wirkt. Also fast zu viele Figuren oder zu viele Parteien, die gegeneinander ankämpfen. Oder sagen wir mal so, dass unsere beiden Protagonisten, Trent Williams und Famke Janssen, sich zu ähnlich sind. Weil im Grunde sind das beides so Han Solo-Figuren,
ja,
oder Indiana
Jones-Figuren. Genau.
Also Harrison Ford-Typen. Und unterscheiden sich eigentlich kaum charakterlich. Und irgendwie ironisch auch dabei zu berücksichtigen, dass irgendwann wohl auch mal Harrison Ford im Gespräch war für die Hauptrolle. Aber ansonsten, ich bin total happy damit, dass das hier alles oberflächlich ist. Total gut. Ja. Octalus, Tod aus der Tiefe, geschrieben bei der UFDB, hat die Inhaltsangabe UK501. Und er oder sie schreibt, eine Bande von Juwelendieben plant, in der Südsee einen scheinbar führerlos treibenden Luxusliner zu entern. An Bord bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Alle Besatzungsmitglieder und sämtliche Gäste sind auf mysteriöse Weise getötet worden. Die toten Körper, die über alle Decks des Schiffes verstreut sind, sind flüssigkeitsleer, scheinbar ausgesaugt. Bevor die blinden Passagiere dem Rätsel auf den Grund gehen können, beginnt für sie ein Wettlauf mit der Zeit, ein gigantisches gigantisches Monster, das mit seinen Tentakeln zeitgleich überall auf dem Schiff neue Opfer sucht, ist ihnen auf dem Fersen. Geschrieben von Stephen Sommers, inszeniert von Stephen Sommers, vertont musikalisch von Jerry Goldsmith, Kamera Howard Atherton und in den Hauptrollen Tweet Williams, Famke Janssen, Anthony Heald, Kevin J. O'Connor, Wes Studi oder Study, Derek O'Connor, Jason Fleming, Cliff Curtis, Trevor Goddard, Jimon Honsu und Una Damon, ich überlege gerade noch, die Layla spielt. Stimmt, die kniet immer hinter Ed Harris in die Truman Show. Der kam, glaube ich, auch 98 raus. Deswegen, ich guckte die ganze Zeit und dachte, woher kenne ich die, woher kenne ich die? Das ist die Assistentin von Ed Harris, also in Truman Show, genau. Die stirbt aber auch relativ früh, ja. Genau wie Jimon Honsu, was mir total leid hat, ehrlich gesagt, weil ich meine, der Effekt ist toll, wenn er da eine Axt im Kopf kriegt. Aber ich dachte auch, das ist so in dieser Art von Film echt undankbarer Tod, weil man will doch vom Monster gefressen werden und nicht von Dr. Chilton den Kopf gespalten bekommen.
Ja, aber das hatte mich damals tatsächlich sehr überrascht. Und da kommen wir vielleicht auch noch zu einer Überraschung, mit der ich gar nicht mal so gerechnet hätte bei der Erstsichtung. Der ist ja auch relativ derbe. Also er reizt so ein bisschen dieses 16er-Ding schon aus. Also wenn du den...
Ich denke auch, ja.
Wenn du den damals ab 18 gemacht hättest, Ende der 90er, hätte ich gesagt, ja gut, okay, verstehe ich auch. Mhm. Ne? Und da bin ich doch manchmal wieder überrascht, wenn du dann die Szenen siehst, die mal mehr, mal weniger gut getrickst sind. Aber der liegt eigentlich für eine Studioproduktion und eben für, ja, in Anführungsstrichen fast Blockbuster-Kino, hat er doch schon einen relativ hohen Gewaltgrad, wie ich finde.
Ja, ja. Ich glaube auch, man muss dabei gewesen sein. Und wir beide waren es eben. Ich hatte auch das Gefühl, man wurde so Mitte, Ende der 90er ein bisschen entspannter aus Sicht der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft in Sachen Altersfreigaben. Ich erinnere mich auch zum Beispiel daran, dass wir im Jahr vorher in The Relic waren und den auch. Der war auch relativ gory und der war eben auch ab 16 und das innerhalb meines Freundeskreises auch Gespräche geführt wurden im Sinne von, oh wow, da gab es ganz schön was zu sehen für eine ab 16er Freigabe. Also man war ja auch nicht verwöhnt. Also wir sprechen immer noch von einer Zeit, wo eigentlich für Videotheken wie Kinoauswertung fast alles verhackstückt wurde, irgendwie um eine ab 16 Freigabe zu kriegen, damit man bloß nicht gestraft ist mit der bösen FSK 18, dass sowas wie From Dusk Till Dawn in die Kinos kam oder Alarmstufe Rot 2 mit einer 18-Freigabe, das war sehr, sehr selten. Im Zweifelsfall sagte man dann lieber, komm, lieber schnipp, schnipp und dafür auf Nummer sicher gehen. Und sowas hier zu sehen wie das hier, fand ich auch sehr cool. Also Starship Troopers war auch ab 18.
Denk doch nur an Scream.
Ja,
den,
ja,
ich, den ich bei weitem nicht so brutal finde wie Octalus.
Ja, komplett albern, ja.
So, aber der war damals ab 18 freigegeben und ich glaube sogar, ich hatte mal die Möglichkeit, alle drei Scream-Filme, als der dritte rauskam, noch mal im Kino zu sehen. Und da haben sie selbst den ersten noch in der geschnittenen Fassung gezeigt.
Ja, Scream 2 kam im selben Jahr wie Octalus in der geschnittenen ab 16 Freigabe ins Kino. Und dann albern. Nach heutigen Maßstäben Kinderkacke, ehrlich gesagt.
Und hier muss man schon sagen, es ist auch nicht ganz so viel. Also wir haben ja dann die Axt im Kopf oder der eine Halbverdaute, der dann da kommt oder dann eben die ausgesorgten Skelette. Aber wenn, dann sieht das sieht schon schön saftig aus. Das ist schon, das hat mir schon ganz gut gefallen eigentlich.
Total cool, ja. Ich fand es auch lustig, als der Halbverdaute da ausgekotzt wird. Erstmal wunderbares Amalgam so aus visuellen, also CGI-Effekten und praktischen Effekten, ja. Richtig gut getrickst. Auch nach heutigen Maßstäben sieht das immer noch tipptopp aus. Ich habe jetzt keine HD-Fassung gesehen, aber die Kamera hält wirklich unerbittlich lange drauf. Und ich dachte, okay, da werden sich Schwächen offenbaren. Aber es sieht wirklich geil aus und alle schreien, Billy, Billy, oh, es ist Billy, Billy. Und ich denke, danke, dass ihr den Namen hundertfach sagt. Sonst hätte ich den Typen auch nicht wiedererkannt. Aber anscheinend gehört der zu eurer Crew. Rob Bottin, muss man dazu sagen, hier der.
Ich wollte es gerade erwähnen, ganz genau.
Ja. Toll. Tipptopp. Guter Mann, gute Arbeit, ja.
Und da war ich jetzt bei der Sichtung wieder überrascht. Ich hatte ihn jetzt auch mehrere Jahre nicht gesehen. Und man hört ja eigentlich, oder wenn man dann irgendwelche Reviews liest oder man mit Leuten drüber spricht, erinnert man sich eigentlich ja immer daran, dass die Effekte ja so scheiße sind und dass dieses schlechte CGI den Film nach unten zieht. Und mir ist jetzt eben aufgefallen, gerade eben, was du auch sagtest, bei dem halbverdauten Billy, das ist eine schöne Mischung für 99 oder für 98. Das war schon ziemlich gut eigentlich vom Effekt her.
Ja.
Und mir fällt einfach auf, dass diese ganz, also du siehst teilweise ein paar Effekte, die heutzutage kann man da mal die Nase rümpfen, aber es sind gar nicht so viele. Also es ist vielleicht eine Minute, anderthalb, zwei Minuten vielleicht oder so. Mhm. Und das eben als Grund dafür zu nehmen, zu sagen, ja, eigentlich ist der Film ganz cool, aber der CGI, das hat mich so rausgehauen. Also da habe ich weitaus Schlimmeres gesehen.
Finde ich auch. Ich meine, die CGI-Effekte kracken daran, woran bis zum heutigen Tage viele digitale visuelle Effekte kracken, nämlich an dieser gewissen Schwerelosigkeit. Ne? Wenn du quasi einen Raum hast, der sich bis zum Anschlag mit Tentakeln füllt und du trotzdem das Gefühl hast, die sind eigentlich ganz woanders als die Schauspieler und die Sets, dann haben wir natürlich ein Problem. Ich glaube, man spricht da vom Compositing. Ich glaube, das ist das größere Problem, dass man eben es nicht so gut geschafft hat, die Schauspieler und die echten Props und Sets so gut mit den visuellen Effekten zu kombinieren, dass man eben wirklich das Gefühl hat, die stehen teilweise vor einem Greenscreen. Weil auch die Effekte in Isolation, diese ganzen Tentakel, die sehen total okay aus. Ich finde auch manchmal, wenn die sich sehr, sehr schnell bewegen oder sehr nah, der Kamera sehr nahe kommen, dann wird es, ich möchte nicht sagen pixelig, aber ein bisschen schwammig. Aber ich bin da komplett bei dir. Also ich war positiv überrascht davon, wie sich die Effekte gehalten haben. Ich will das jetzt auch nicht als 4K UHD sehen, weil ich glaube, dann verliert der Film immens.
Mit aber Sicherheit sogar.
Ich kann mich noch an den Kinobesuch erinnern und keiner von uns ist da rausgegangen, hat gesagt, boah, was für ein Murks. Und ich meine, wir konnten auch damals 98 schon Murks von Klasse-Effekten unterscheiden. Ich weiß, wie wir damals alle aus Spawn rausgegangen sind im selben Jahr und gesagt haben, oh Gott. Also es gibt schon aber feine Unterschiede.
Ich meine, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was will denn der Film? Und er macht ja doch relativ schnell klar, dass spätestens ab der zweiten Hälfte er nicht mehr diesen Suspense-Faktor hat. Also du siehst die Tentakel, also das eigentliche Viech siehst du ja wirklich nur in den letzten paar Minuten. Aber die Tentakeln, die siehst du das erste Mal ja, glaube ich, auch nach 45, 50 Minuten, meine ich. Und ab dem Moment möchte er auch nur noch eine Achterbahnfahrt sein. So, jetzt kann ich mich entscheiden, diese Dutzende von Tentakeln, die sich sehr, sehr schnell durch die Räume und durch die Korridore bewegen. Das macht natürlich dann auch das Tempo des Filmes aus. Und ich glaube einfach, Stephen Sommers hat sich in dem Fall überlegt, nee, ich möchte lieber einen temporeichen, spaßigeren Film haben, als jetzt so eine Art Suspense-Horror draus zu machen. Und wie hätte er es anders lösen sollen 1998? Weil da wäre selbst Rob Bottin mit seinen praktischen Props oder sowas wäre da auch an seine Grenzen gestoßen, wenn die sich eben sehr, sehr schnell bewegen müssen.
Ja, ja. Rob Bottin, für die drei Menschen, die es vielleicht doch nicht wissen, sollte man erwähnen, ne? Carpenter ist das Ding aus einer anderen Welt, Robocop, The Howling, später hier Basic Instinct, Seven für David Fincher, also. Und jemand, der komischerweise Ende der 90er, das war ja schon einer seiner letzten Filme. Also er hat sich ja Anfang der Nullerjahre schon quasi aus dem Geschäft zurückgezogen. Man weiß gar nicht mehr viel von ihm. Ich versuche alle paar Jahre mal wieder irgendwie ihn nachzuschlagen und zu gucken, was wurde eigentlich aus. Und man weiß einfach nichts. Also er hat einfach so vor gut 20 Jahren gesagt, du, lass mal. Und das ist ein relativ junges Alter, weil er ist, glaube ich, Jahrgang 59. Das heißt, zum Zeitpunkt seiner selbstgewählten Rente oder Pensionierung war er gerade mal Anfang 40 und hat gesagt so, ich habe eigentlich alles erreicht. Weiß nicht, vielleicht kann er von den Tantiemen gut leben, von den Filmen, bei denen er mitgewirkt hat.
Er hätte es auf jeden Fall verdient, weil ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Ich hatte mir vor einem Jahr oder sowas The Thing auf 4K noch geholt. Und ich muss jetzt sagen, als ich ihn in 4K gesehen habe, das ist ein noch besserer Film geworden. Ja. Was eben einfach an Rob Bottin liegt, weil er eben alles dann selber gebaut hat. Und du siehst einfach dieses ganze Schleimige. Und der Film war vorher schon für mich perfekt, aber jetzt in der 4K-Variante, wenn du diese ganzen Einzelheiten noch siehst, geht er einfach noch besser. Und da siehst du einfach, was dieser Mann einfach machen kann.
Und der Typ war damals 22. Ja. Ne? Also ich war vielleicht, auch wenn man so früh so viel erreicht hat, und dann vielleicht musst du dann auch relativ früh einfach sagen, du, mehr geht nicht, ich bin weg.
Ja, wahrscheinlich sogar. Aber hatte der nicht auch irgendwie einen Nervenzusammenbruch nach The Thing? Gab es da nicht auch irgendwie so eine Geschichte?
Klar, und man hört so aus seinem Umfeld, er sei es einfach satt gewesen, dass eben jetzt viel mehr mit visuellen Effekten gemacht würde, also visuellen digitalen Effekten, und er quasi obsolet geworden sei, beziehungsweise seine Trickkunst, aber...
Also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich bei Octalus mehr von dem von praktischen Effekten gesehen hätte. Ich verstehe aber natürlich, wir befinden uns eben Ende der 90er, das CGI, das wurde mehr und mehr genutzt. Ich verstehe natürlich, warum sie es gemacht haben. So. Ich hätte aber auch nichts dagegen gehabt, wenn manche Tentakeln beziehungsweise manche Mäuler an den Tentakeln, wenn man da einfach so praktische Props gehabt hätte, die dann eventuell noch mal zugreifen, hätte ich auch schön gefunden. Und dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser finden. Ich verstehe also die Kritik, aber ich würde sie nicht zu hoch hängen. Ja, also die Kritik zu sagen, zu viel in die Jahre gekommenes CGI, ja, okay, aber es ist nicht so viel, wie man meint. Also es ist nicht der Rasenmähermann oder Spawn oder ähnliches.
Nein, auf keinen Fall. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich über mein Wiedersehen. Ich meine, es war auch für mich eine, jetzt auf persönlicher Ebene, relativ fordernde Woche und ich war einfach dankbar für die leichte Kost und für die leichtgewichtige Abwechslung, die ich mit Octalos hatte. Und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen milder gestimmt, als ich sein sollte. Aber wie gesagt, ich bin vorurteilsbehaftet hier rangegangen, weil eben auch so meine vagen Erinnerungen waren, ja, mittelmäßige Effekte, Treat Williams, Humpke Janssen, jetzt auch nicht so die überzeugenden Headliner. Steven Sommers, muss ich sagen, grundsätzlich ein Regisseur, mit dessen Werk ich zu weiten Teilen hadere. Das Dschungelbuch lässt mich kalt. Was habe ich noch von ihm gesehen? Die Mumie natürlich ist mir völlig egal. Van Helsing fand ich doof. G.I. Joe ist mir wurscht. Also, und ich glaube, da endet es dann auch. Danach habe ich auch sein Schaffen nicht weiter verfolgt. Und ich muss sagen, also ich kann mit Überzeugung jetzt sagen, Octalus Deep Rising ist für mich sein mit Abstand bester Film. Also ich oder der für mich beste Film.
Ich glaube, Stephen Sommers hat so ein ganz kleines Problem, für mich zumindest. Ich bin damals, weil du gerade Van Helsing erwähnt hast, ich musste so lachen, ich bin damals aus dem Kino raus in Van Helsing und musste einfach sagen, boah, ist das Ding geil. Ich fand den so super und war richtig erfreut darüber, weil du jetzt endlich mal diese ganzen Universal-Monster hattest, die auch mal richtig in Action waren. So. Und dann habe ich mir den Film aber vor ein paar Jahren nochmal angeschaut und mir gedacht, so, um Gottes Willen, was war das denn?
Ja.
Und ich war mit meinem Vater damals im Kino und mein Vater unterscheidet nur in zwei Filmkategorien. Und zwar unterhält ihn oder unterhält ihn nicht. Danach entscheidet er also, ob er einen Film gut findet oder nicht. Hat der Film ihn unterhalten? Findet er ihn gut? Und wir hatten dann eben zusammen nochmal einen Rewatch von Van Helsing gemacht. Und selbst er guckte mich nur an und sagte, oh, der ist aber jetzt gar nicht so gut gealtert, was ich sehr, sehr selten von ihm höre. Mhm. Und ich glaube, er krankt einfach so ein bisschen eben an den Effekten, die er damals ausgekostet hat. Also generell das ganze Schaffen von Stephen Sommers, außer gegebenenfalls beim ersten Mumie. Da war der ist wirklich gut gealtert, aber selbst der zweite Teil hatte auch Effekte, wenn man sich so denkt, ich weiß ja nicht.
Ich glaube, die Begeisterung für, und es ist jetzt auch ein Sequel angekündigt oder ein Legacy-Sequel für 2028, glaube ich, wiederum mit Rachel Weisz und
Brent Fraser.
Fraser.
Du hast recht, du hast vollkommen recht.
Ich glaube, ich möchte nicht zu böse sein, weil es auch sicher viele Menschen dieser Generation zuhören und du gehörst auch dazu. Das ist irgendwie so ein Millennial-Ding, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ich bin einfach ein paar Jahre zu alt, um für die Mumie irgendeine Form von Begeisterung zu entwickeln. Als er im Kino lief, war ich eben 20. Mich haben andere Sachen interessiert. Ich war in meiner zorniger junger Mann-Phase und habe da, glaube ich, ein bisschen sehr kritisch drauf geblickt. Aber jetzt auch beim Rewatch, ich habe ja den mit Daniel rezensiert vor über 10 Jahren auch noch mal im Bahnhofskino, also auch noch gar nicht so lange her, irgendwie 2015, 16 in der Kante. Und da habe ich auch gedacht, also nee, stimmt, all die Vorbehalte, die ich gegenüber dem Film hatte, haben sich bewahrheitet. Insofern war ich jetzt sehr gespannt auf Octalus und bin sehr erleichtert, dass ich den so viel besser finde, weil die Mumie tatsächlich ist für mich heute nur noch CGI-Match. Und bei Octalus kann ich über den gelegentlichen CGI-Match ganz gut hinwegsehen, ehrlich gesagt, weil er auf jeder anderen Ebene für mich so überzeugt. Auch ehrlich gesagt wegen der tollen anderen Effekte, weil die haben auch tolle Modelleffekte und auch das CGI, es passt für mich alles so viel besser. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es das Period-Setting in die Mumie, was mich immer gestört hat. Genau wie bei den Universal-Monstern. Ich will die einfach nicht in Verbindung sehen mit digitalen Effekten.
Kann ich aber
nachvollziehen. Da bin ich bei Octalus gnädiger, ja.
Ja, und
oder auch bei Haien. Dann bin ich da auch gnädiger mit Digitaleffekten. Ich weiß es nicht.
Es ist ja auch so, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, bei Octalus selber, es gibt diese Szene in dem Flur beispielsweise, wenn sich dieser ganze Flur verformt. Ja. Du merkst eben, da wurde Geld reingesteckt, da wurde Liebe reingesteckt. Diese ganzen sapschigen Leichen, die sie dann da finden, das haben die ja wirklich da gehabt. So, wenn die da drauf treten und die dann auseinanderbrechen. Und das hast du natürlich dann bei Mumie oder auch bei Van Helsing, da ist natürlich fast alles vorm Greenscreen gemacht, beziehungsweise mit Digitaleffekten. Und hier, finde ich, hat Sommers eben noch sich die Mühe gemacht zu sagen, ja, wir arbeiten eben mit den Effekten, aber wir geben eben auch noch genug, dass es eben irgendwo plastisch wirkt. Also ich weiß nicht, ob sie es im Studio gedreht haben oder wirklich auf einem Boot, aber ich habe das Gefühl, sie sind auf diesem Schiff.
Das haben sie nicht auf dem Schiff gedreht. Es gibt kein Schiff, habe ich mir angelesen. Es gibt nur ein computergeneriertes Modell und ein eine Miniatur, die sie am Anfang, am Ende dann auch in die Luft jagen. Ja.
Dann fand ich das Set-Design zumindest ziemlich gut. Also ich hatte nie das Gefühl, dass diese Korridore, dass die nicht existent sind.
Nee, total richtig. Ich finde auch wahnsinnig gut, ökonomisch uneffizient, also gut fürs Publikum wie auch für die produktionsseitig sehr, sehr effizient einfach gemacht, dass sie am Ende jedes Set in die Luft jagen. Also siehst wirklich dann jeden Raum und jeden Korridor, durch den die irgendwann durchgeschritten sind, in dieser Montage mit der Explosion am Ende in die Luft fliegen. Und ich fand das super, weil ich dachte, ja klar, warum auch nicht? Also ich meine, die werden es ja kaum wiederverwenden, weil das Ding ist ja vollgeschleimt und kaputt gemacht. Also warum nicht auch in die Luft jagen? Super gut. Überhaupt das Ganze. Also wir sind sehr, sehr bei den Effekten, merke ich gerade. Wir können auch gerne gleich ein bisschen über die Story reden, über den Cast. Aber die Effekte sind einfach so toll. Ich fand auch die Explosion am Ende mega, mega gut. Das ist so eine gute Miniatur.
Ja.
Also hat mich komplett überzeugt. Am Anfang das CGI-Schiff ist auch okay. Also diese lange Kamerafahrt, die dann bei Dr. Chilton, also Anthony Hilton, endet. So dem Besitzer, dem Architekten des Schiffes, der Oberbaddy oder einer der Baddies ist. Die ist auch okay, aber diese Explosion am Ende, dieses Modell, Chefskiss tatsächlich, sehr gut. Oder diese Futterkrippe, ne, nennen die, glaube ich, in der deutschen Fassung. Wenn die auf das Deck, auf das Oberdeck kommen und da liegen diese ganzen Leichen und auch eine Miniatur mit diesen ganzen kleinen Skeletten.
Super. Was ich eben auch an dem Set ziemlich geil fand, ich bin normalerweise kein Freund davon, wenn ich keine Ahnung habe, wie sich das verhält. Also wenn die von A nach B gehen, würde mich schon interessieren, welchen Weg die einschlagen. Und hier bist du eben auch so, dass du eben mit den Figuren mitgehst. So, die haben ja gar keine Ahnung, wo die sich gerade befinden. So, und auf einmal sind sie in einem Korridor, der so aussieht, dann sind sie scheinbar im Bauch des Schiffes, dann sind sie aber wieder irgendwo draußen. Und die haben es einfach hingekriegt, dass ich mich eben genauso hilflos gefühlt habe wie die, weil ich nie eine Ahnung hatte, okay, wo gehen die hin und wie weit müssen die überhaupt noch laufen? Was mich häufig stört, aber hier in dem Fall doch irgendwie in das Geschehen reingezogen hat.
Ja, richtig. Das macht Deep Blue Sea bei aller Wertschätzung. Ich greife das schon mal ein bisschen vorweg für Deep Blue Sea, den ich auch über noch mehr liebe als diesen hier. Nicht ganz so gut, ehrlich gesagt.
Weil du gerade die Figuren angesprochen hast.
Ja.
Mir gefällt auch der Humor, den dieser Film mitbringt, weil er nie over the top ist. Das sind eben so Nuancen und selbst eben den Comic Relief Charakter hier von Joey, gespielt von Kevin J. O'Connor, der ist drüber. Aber ich kann es mir noch so gerade vorstellen. Ich finde ihn hier zum Beispiel bei weitem nicht so schlimm wie in Die Mumie.
Ja.
Sondern es
er ist
so,
auch in G.I. Joe und er ist auch in Van Helsing. Er spielt immer so den geckigen.
G.I. Joe habe ich komplett verdrängt, glücklicherweise. Und über Van Helsing möchte ich nicht mehr sprechen. Nee, und hier finde ich, das geht noch alles. Also der Humor, der hält sich noch so in Grenzen. Aber er bringt dem Ganzen auch so eine gewisse Leichtigkeit. Und ich glaube, dem Film tut es ganz gut, dass er nicht versucht, mit diesem bitteren Ernst da dran zu gehen.
Ich beginne an mir selbst zu zweifeln. Ich möchte gerne direkt anschließen an das, was du gerade sagst. Kevin J. O'Connor, Joey Pantucci oder Tucci, wie ihn hier immer Treat Williams nennt. Ich habe auch das eine vage Erinnerung daran, dass ich die Figur nicht mochte. Und auch jetzt, wenn er jetzt zum ersten Mal aufschlägt, so ein Typ, bei dem ich gleich dachte, oh, der ist super toxisch, nervig, eklig auf jeder Hinsicht. Also der trägt wahrscheinlich nichts zur Story bei, aber ist eben auch als Figur unmöglich. Der Humor wird mich nerven. Und letztendlich, ich bin hier rausgegangen und habe 3-4 Mal wirklich lachen müssen über diese blöden Sprüche oder blöde Momente, von denen ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die im Skript standen. Wie zum Beispiel die Sache hier mit der Nuss. So von wegen, was hast du da eigentlich? Eine Erdnuss, okay. Oder ist auch improvisiert wie dieser Moment, in dem er sagt, hey, Moment mal, kann man eigentlich so von einem Moment auf den anderen Asthma kriegen und wieso? Ja, weil ich so schnell Luft kriege. Und ist alles so, es ist so trocken und so, es ist so, wie nennt man das?
Dieser Deadpan-Humor.
Dieser Deadpan, es kommt so aus dem Nichts tatsächlich. Ja. Und es ist auch immer in den Größe, in den unpassendsten Momenten kommt eben genau sowas und tatsächlich dadurch wirkt es so. Und am meisten lachen muss ich ganz ehrlich am Ende dann, wenn hier Famke Janssen und Tweet Williams auf der Sexinsel landen und da oh, guck mal hier, Baby, jetzt haben wir die ganze Insel für uns alleine und er schwimmt eben an und hey Leute, ich habe überlebt und da geht's. Auch das ist so on point. Ich habe das Stephen Sommers gar nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde auch die Szene schön in dem mit dem Girl von Ipanema, wenn er den Ohrwurm dann einfach hat und durch diese Gänge rennt und dann diesen The Girl von Ipanema dann mitzummt und sagt, das geht schon ins Ohr. Ich weiß nicht, ob das, also so, auch wenn du dir die Figuren anguckst, also auch diese diese Bösen, sag ich jetzt mal, die da das Schiff dann da übernehmen möchten. Das scheint alles eben, ich bin mir nicht sicher, ob du nicht recht hast, ob das Drehbuch vielleicht eher auf Ernst ausgelegt war. Nur um dann vielleicht später zu sagen, nee, Moment mal, also Treat Williams und Kevin J. O'Connor, die haben eben auch eine leicht komödiantische Art. Lass uns das doch ein bisschen mit einfließen. Es würde mich zumindest nicht wundern.
Ich weiß es auch nicht. Also mit Blick auf Stephen Sommers sonstige Schaffen, er kann ja beides. Ich meine, das Dschungelbuch war jetzt nicht dezidiert geckig, wobei ich mir da auch nicht mehr sicher bin, ob er da das Drehbuch geschrieben hat. So, ich glaube, die Stoffe, die er wirklich verbrochen hat, die so wirklich von ihm kommen, die Mumie, Van Helsing, ich glaube, die sind auch schon, die haben auch schon diesen geckigen Humor, der für mich, wie gesagt, da nicht so gut funktioniert, aber hier eben schon, auch weil er hier eher in, ich möchte nicht sagen, er wird hier nur so in homöopathischen Dosen verteilt, also er ist schon lustig, betont lustig, an vielen Stellen, auch Famke Janssen hat so ein bisschen Comic-Relief-Momente, wenn sie da zum Beispiel eingesperrt wird, da im Lagerraum und dann sich dann erstmal großzügig am Sushi und dem Champagner bedient und das ist doch schon lustig. Ich glaube, der Film will auch betont leicht sein oder leichtherzig, aber er überstrapaziert dieses humoristische Element.
Nee, genau, das ist das Wichtige dabei.
Und die Momente, die hart sein sollen, die sind eben auch hart. Und die werden eben nicht dadurch, sag ich mal, entschärft, indem Kevin J. O'Connor dann einen blöden Spruch macht, wenn da zum Beispiel gerade einer halb verdaut ausgekotzt wird und Ele nicht zugrunde geht. Weil ich glaube, das würde ich dem Film tatsächlich übel nehmen, wenn in dem Moment dann Kevin J. O'Connor als Tucci sagen würde so, oh Mann, der, hoffentlich hat sich das Vieh nicht den Magen verdorben. Weil die sind, die scheinen authentisch geschockt alle erstmal zu sein. Und 2 Minuten später darf er gerne wieder lustig sein. Und dafür hat der Film echt ein gutes Gefühl. Also ein gutes Gefühl für Timing, wann er hart sein muss, actionreich, spannend, humorvoll. Auch mal, ich möchte nicht sagen romantisch, aber Famke Janssen und Treat Williams, die passen schon gut zusammen. Also die haben eine gute Chemie.
Also ich nehme denen das ab. Also ich fand auch diese Szene irgendwie so schon fast witzig, wenn sie sagt, ja, wenn du mich mit auf dein Boot nimmst, dann kannst du alles von mir haben, was du möchtest. Er guckt sie nur an, so, wirklich alles? Ja, klar. Ja, dann nehme ich ein Bier. Und das ist irgendwie, ich mag das. Also das ist so, du hast vollkommen recht, das ist genau die richtige Kombination daraus und immer genau im richtigen Moment, wenn es eben auch mal ein bisschen zum Schmunzeln zum Schmunzeln sein darf und nie im unpassenden Moment. Weil es wäre ja auch ein leichtes gewesen, die Figur von Wes Studi hat ja ein Problem mit dem von Kevin J. O'Connor. Und auch wenn er dann später in diesem Tentakel drin ist und Joey reicht ihm die Knarre, und Wes Studi versucht eben dann noch Joey zu erschießen, nur um dann festzustellen, Mist, jetzt kann ich mich nicht mehr selber umbringen. Ja. Da wäre es auch einfach gewesen, so einen blöden Spruch noch hinterher zu schieben oder den auszulachen oder sonst irgendwas. Aber auch das passiert ja nicht.
Ich finde da auch, in solchen Momenten wie hier den Tod von Wes Studys Hugo Hanover heißt er, da hat der Film auch schon eine betont sadistische Ader, ganz ehrlich. Also ich fand auch seinen Tod trotz aller Antipathie für seine Figur wirklich hart und undankbar, ehrlich gesagt. Also ich habe es dem Film auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugetraut. Also nicht, dass ich dem Film nicht zugetraut habe, irgendwie einen gorigen Effekt zu zeigen. Das ist ja noch nicht mal dezidiert blutig, der Effekt. Aber einfach ihn da so langsam gefressen lassen zu werden und dann eben nicht mehr die Möglichkeit zu haben, Selbstmord zu begehen. Ah, ich fand das schon hart teilweise, ehrlich gesagt.
Ja, und wir haben ja eben auch vorher gesehen, was passiert, wenn du in diesem Tentakel drin bist. An Billy.
Ja, Anthony Hill darf da auch ein bisschen erklärbar spielen. So dann im Detail erklären, wie irgendwie der Körper da ausgesogen wird oder unglaublich qualvoll und langsam der Tod ist und so. woher weiß er eigentlich das alles, fragte ich mich. Also ist er irgendwie nebenberuflich, ist er Hobbybiologe, Meeresbiologe oder so?
Ja, also insbesondere versuchen sie ja auch irgendwie tatsächlich zu erklären, dass es solche Wesen wirklich gibt. Und ich habe mal gegoogelt, also schon vor vielen, vielen Jahren mal, als mich das noch mehr interessiert hat, als ich wirklich dachte, solche Wesen gibt es? Nee, gibt's nicht.
Ja.
Es stellte sich heraus, nein.
Aber auf einer Drehbuch sei ich doch ganz gut gelöst, weil ich meine, 98, klar, man hat ja nicht so leichten Zugang zum Internet und zu solchen Informationen. Und in dem Moment, in dem man ja im Kino sitzt und sich das anhört, so von wegen so, ja, habt ihr schon von diesen Meereswürmern gehört? Ne, in 100 Meter Tiefe sind die so groß wie eine Hand, in 1000 Meter Tiefe sind die so groß wie ein Barsch. Jetzt stell dir mal vor, wie groß sie in 10.000 Meter Tiefe sind. Dann denkt man sich schon, ja, kann sein, ne? Ja,
also man möchte es nicht zu 100% ausschließen.
Ja, richtig.
Aber es ist ja auch vollkommen egal, weil das Drehbuch macht ja schlussendlich nur das, was eben gerade notwendig ist. Er fängt ja gar nicht an, irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufzumachen oder so. Das wird mir in dem Moment erklärt und ich kann mir dann als Zuschauer überlegen, ja, nehme ich das jetzt hin? Also schlucke ich das Ganze jetzt oder hinterfrage ich das Ganze? Mhm. Und wenn du eben für dich selber die Möglichkeit hast zu sagen, ach ja gut, dann ist es jetzt eben so, dann nehme ich das hin und habe meinen Spaß damit.
Ja, auf jeden Fall. Also in Summe, ich muss einfach sagen, Octalus hat bei mir einen Nerv getroffen und ich kann gar nicht so genau den Finger drauf legen. Es ist, glaube ich, einfach ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Ich möchte nicht sagen, dass der Film fehlerfrei ist. Ich finde storyseitig ein bisschen überfrachtet, auch mit Figuren überfrachtet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, trotz genauem Hingucken ist mir der Plan, dieser Söldnertruppe rund um Wes Studi und Jason Fleming nicht besonders wasserdicht. Also überhaupt, also klar, die haben wohl unglaublich viel Geld für Waffen ausgegeben und für diese zwei Bomben, die sie da an Bord haben. Aber denke mir ansonsten, ja, die wollen was? Ein Luxusliner kapern mit 1000 Leuten an Bord? Und wie soll das denn funktionieren? Ich meine, die können von Glück reden, dass die Menschen eben schon alle tot sind auf dem Schiff. Weil ich bin mir sicher, das wäre nicht so leicht geworden, da 1000 Leute unter Kontrolle zu kriegen mit zu fünft oder sechst. Mhm. Wie viel sind die eigentlich? Also, merkwürdiger Plan. Der Film hat schon auf der Seite Schwächen, aber einfach durch die gelungenen Effekte und den Humor und die Momente der Härte und einfach auch der Score von Jerry Goldsmith, der adelt den Film ja auch nochmal. Der ist richtig kompetent. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist so Goldstandard Goldsmith, aber der ist auch gut. Also,
der ist treibend. Und ja, ich glaube, da ist eben, was du gerade gemacht hast, ist, glaube ich, der Fehler, den du bei Octalus nie machen darfst. Du darfst es hinnehmen oder du solltest es hinnehmen. Wenn du aber anfängst, darüber nachzudenken, zerfällt das natürlich alles. Mir ist auch aufgefallen, wie groß ist denn tatsächlich diese Krake und wie lang sind denn jetzt die Tentakeln? Und wie viele Tentakel hat das Ding überhaupt? Und wenn am Ende die Tentakeln durch die Öffnung, wo sie mit dem Jetski durchspringen, wenn die da rauskommen und die verfolgen, warum sind die eine Minute später nicht mehr da? Es ist ein einfaches, zu diesen Film auseinanderzunehmen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er jeglicher Kritik standhalten kann in dem Fall. Aber wenn du es eben schaffst zu sagen, ich möchte mich auf so ein gute 100 Minuten Horror-Adventure einlassen mit netten Figuren, mit einer brauchbaren Story, mit netten Effekten und coolen Ideen. Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Wenn du allerdings anfängst zu sagen, ja, aber warum ist denn das so und so, dann geht das alles nicht mehr auf. So, das ist mein Gefühl dabei.
Ich finde auch ehrlich gesagt, dass die alle so miteinander auf Konfrontationskurs sind von das Beginn nervt. An. Es nervt zu Beginn. Ich finde ehrlich gesagt, aber für mich hat sich das hintenrum ziemlich ausgezahlt, weil offensichtlich, wir gehen hier von 98, hatten die nicht die Kohle, um den Film bis zur Decke mit computergenerierten oder auch praktischen Spezialeffekten zu füllen. Deswegen sind die eben auch für viele Spannungsmomente darauf angewiesen, dass es halt diese zwischenmenschlichen Konfliktsituationen gibt und eben sich dann Jason Fleming und Wes Studi da die Knarren in den Kopf halten und du schießt, ich schieß zuerst, nein, du, blablabla. Egal, wie auch immer. Es gibt unglaublich viele Szenen, in denen sich Menschen gegenseitig bedrohen oder anschreien oder diskutieren oder was weiß ich. Und ich finde ehrlich gesagt, für mich trägt das den Film eine Weile ganz gut. Irgendwann wurde es ein bisschen zu viel, aber meistens funktionieren sie doch und ich glaube auch deswegen, weil die Schauspieler auch einfach gut sind. Es sind ganz viele Gesichtsbekannte dabei. Wie gesagt, wir droppen jetzt hier diesen und jeden Namen und ich glaube, die meisten Menschen, die uns zuhören, werden sich sagen, wer ist Derek O'Connor oder wer ist Jason Fleming? Aber ganz ehrlich, wenn ihr die seht auf dem Bildschirm, auf der Kinoleinwand, wo auch immer, ihr werdet sagen, ach der, ach die.
Der Film ist und voll mit diesen ach der Menschen.
Ja. Und das ist unglaublich hilfreich tatsächlich. Also auch Timon Hirohonzu. Wie gesagt, ich finde es super schade, dass er gestorben ist, aber ich kann es auch verstehen, er ist eben auch so die nicht mein Gedanke, aber ich glaube, so das oft behandeln, die undankbare schwarze Nebenrolle, die ihm als erster draufgehen muss. Schade. Ich glaube, hätte man gewusst, dass, also der Film wurde gedreht, ich glaube, bevor Amistad ins Kino kam, ich glaube, man hätte ihn ein bisschen länger leben lassen, hätte man das gewusst.
Definitiv.
Tolles Ding, tatsächlich. Und das Ende sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, auch weil es ein riesen Spoiler ist, also für die Leute, die sich das nicht spoilern lassen wollen, bitte kurz weghören, fand ich auch wiederum super pointiert und ein richtiger Fuck-Yeah-Moment, ehrlich gesagt, wo man einfach die Faust ballen möchte und den Himmel strecken möchte, super gut, ehrlich gesagt.
Ja, und es ärgert mich tatsächlich, dass nicht in irgendeiner Art und Weise noch ein Teil 2 kam.
Nee, aber gerade das macht es gut, das einfach so da steht, das steht als einfach so da. Das wird auch nie fortgesetzt. Das ist einfach nur
rückblickend,
so.
Rückblickend betrachtet, perfekt.
Ja, ne?
Aber der 13-jährige Kühne wollte natürlich sehen, wie dieses Tentakelwesen, diese Riesenkrake, einfach jetzt auf der Insel auch nochmal Leute dezimiert. In der Retrospektive gebe ich dir vollkommen recht. Es ist so ein richtig schönes Ende. Und das ist ja auch noch die Zeit, wo nicht alles fortgeführt werden musste, wo man nicht sagte, okay, ich habe hier eine coole Idee, lass uns da jetzt 17 Teile draus machen. Das gefällt mir eben auch sehr, sehr gut. Das hast du in den 90ern ja auch sehr häufig gehabt, bei diesen Mid-Budget-Filmen.
Ja. Die Wahrnehmung ist da sehr unterschiedlich, stelle ich auch mal wieder fest. Entschuldigung bei dieser Art von Enden.
Du, ich glaube, das ist bei mir aber einfach, ich bin großer Fan von Kraken und hätte einfach gerne mehr. Ich finde, auf der Welt gibt es viel zu wenig Filme mit Riesenkraken. So, okay. Da wäre jetzt ein Octalus nochmal schön gewesen.
Ich kann dir noch ein paar empfehlen, aber die haben wahrscheinlich nicht die Güteklasse von dem hier, aber naja, gerade so aus europäischer Produktion aus den 70ern, aber ja.
Ich glaube, da habe ich einen Teil von gesehen und die finde ich meistens.
Ja. Ja, Tentacoli, ja. Wunderbar. Genau, schon so mit der C-Garde aus Hollywood und dann, ja, gedreht am Lago Maggiore oder so. Ja. Nicht so toll. Aber nee, Octalus ist über jeden Zweifel erhaben. Ich fand ihn jetzt beim Wiedersehen toll. Und wie gesagt, also alle Menschen, die jetzt vielleicht so ein bisschen auch Nase rümpfen, darauf zurückblicken und denken, ja, mittelmäßiges Spät-90er CGI-Feuerwerk, das heute keiner kritischen Betrachtung mehr standhält und viel zu geckig. Und wer war eigentlich nochmal Treat Williams? Guck doch mal rein und lass dich eines Besseren belehren. Ich habe es auf jeden Fall machen lassen und bin dankbar für die Erfahrung.
Das freut mich. Ich dachte tatsächlich erst schon, dass wir jetzt hier ein Streitgespräch führen müssen, wo ich habe ja noch nicht mal einen Punkt, dass man jetzt sagen kann, so, hier, guck dir das an und dann wirst du wissen, dass ich recht habe, dass Octalus ein verkanntes Meisterwerk ist. Das gibt's ja nicht. So, der Film macht dir entweder Spaß oder nicht. Aber wenn du auf diese Mid-Budget-Filme der 90er stehst, wir haben jetzt schon viele genamedropped, ob das jetzt Relic ist, ob es Anaconda ist, später Deep Blue Sea oder sowas. Wenn du da deinen Spaß dran hast, dann wirst du mit Octalus auch auf jeden Fall deinen Spaß haben, denke ich.
Sehr schön. Kühne, für den kleinen Werbebreak, erzähl mal kurz, wo man dich sonst so hören kann.
Mich hört man auf Movie Break, dort habe ich nicht in mehreren Podcast-Formaten, unter anderem eben auch beispielsweise im Trashcast, wo wir allerdings nicht die wirklich Trashing-Filme besprechen, sondern eher versuchen, Film so ein bisschen so zu prüfen, ist die allgemeine Wahrnehmung rechtfertigt. Und witzigerweise hatten wir vor kurzem auch ähnliche Filme oder ähnlich gelagerte Filme wie Octalus im Programm mit Phantoms und Virus, die ja in eine ähnliche Kerbe stoßen. Wie gesagt, hört gerne mal beim Movie Break rein. Ich habe dort noch zwei andere Formate. Einmal den Thekencast, wo es dann eher um Actionfilme geht, oder auch die Movie Virgins, wo ich mit Menschen, die Filmklassiker noch nicht gesehen haben, diesen Film schaue und wir gucken, ob eben der Klassikerstatus gerechtfertigt ist, ob der Film heute noch funktioniert und oder ob sich da heute die Sehgewohnheiten ändern. Dort hört man mich eigentlich überwiegend, genau.
Vielen Dank, unbedingter Hörtipp. Da gehe ich voll mit. Deep Blue Sea, über den sprechen wir als nächstes. Der hat nicht nur ein Wort im Titel mit Deep Rising gemein, sondern eben auch das Setting unter dem Meer und ein schlecht gefotoshopptes Kinoplakat, was ich glaube auch viele Menschen dazu verleitet, dass Deep Blue Sea so ein B- oder C-Movie ist. Aber es ist ja gar nicht. Also Renny Harlin, auf dessen Karriere guckt man ja auch gerne, ich würde sagen, dieser Tage war eigentlich schon sehr, sehr lange, eigentlich schon die kompletten Nuller, Zehner, Zwanziger Jahre und denkt sich, pff, was ist nur aus dem geworden? Aber so Ende der 90er konnte der noch relativ dicke Filme in Hollywood machen, bevor dann nach diesem hier, der so, glaube ich, mittelprächtig lief und natürlich Long Kiss Goodnight, der ein mittelgroßer Flop war und die Piratenbraut noch vorher, der ein richtig großer Flop war, hat man dann wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt darfst du hier noch Mindhunters machen und dann gehst du nach Hongkong oder so. Und mittlerweile macht er kleine Horrorfilme, die keiner mehr guckt.
Ja. Ich war erstaunt darüber, als ich mich jetzt so ein bisschen nochmal eingelesen habe, eben auch in die Geschichte von Renny Harlin, weil ich das alles nicht mehr so ganz verorten konnte, wann was kam. Ich hatte gesehen, er hat natürlich vorher die Piratenbraut gemacht, weswegen ja war es Curalco, die deswegen pleite gegangen sind.
Ja, sagt man so.
Tödliche
ja.
Weihnachten, Long Kiss Goodnight, auch kein Mega-Erfolg. Und drei Jahre später heißt es auf einmal, Herr Harlin, Sie dürfen jetzt für 60 Millionen einen Mid-Budget-Film drehen, der ja auch Ambitionen hatte, wo ich noch dachte, hat Warner eigentlich mit einem Flop gerechnet? Also hatten die dieses Projekt irgendwie schon vorher so ein bisschen abgetan als Quatsch? Oder ich verstehe eben nicht, warum er den Job als Regisseur bekommen hat, wenn ich ehrlich bin. Zumindest nicht nach den beiden Filmen, die er vorher dann eben... Im Übrigen, ich finde, Piratenbraut hatten wir auch mal im Trashcast. Ich finde, es ist nicht gerechtfertigt, der Hass, der auf diesen Film losgeht und über tödliche Weihnachten. Ja. Fantastischer Film. Also finde ich wirklich Top-Action-Film.
Ja, gehe ich voll mit. Ich habe auch in unserem Jahresrückblick mit Finn, schöne Grüße, ja auch erwähnt, dass die 4K UHD, das Release von Arrow, eine meiner größten Hype-Kino-Freunde im vergangenen Jahr war. Und ich liebe den Film auch sehr, wie ich überhaupt diese ganze Karrierephase von Renny Harlin sehr liebe. Ich kann mir das eben auch nur so erklären, dass er zu dem Zeitpunkt noch ein gutes Standing hatte mit einigen Leuten in großen Studios. Er hat ja auch Nightmare on Elm Street 4 gemacht. Das ist ja der kommerziell, den vierten Jahr, der kommerziell erfolgreichste Teil der ganzen Reihe. Vielleicht kannte er deswegen auch noch ein paar Nasen bei Warner, die gesagt haben, ja, hier, komm, Randy, hast du mal ein paar Millionen. Ich meine, auch das Die Hard Sequel, Die Harder, war ja auch ein riesiger kommerzieller Hit. Und er hatte ja durchaus auch einfach Hits eine Zeit lang. Und nicht zu vergessen, Cliffhanger. 93, wenn mich nicht alles täuscht, 93, auch ein Bombenhit. Ja, also er hatte schon einen wahnsinnigen Run Anfang der 90er Jahre. Und ich meine, ich gönn's ihm ja, ehrlich gesagt. Also ich gucke auf das alles zurück, inklusive den Mindhunters, den ich hier gerade noch so hinten rangeschoben habe. Und ich mag die ehrlich gesagt alle. Also ich kann wenig Fehler an seinem Schaffen finden, von den späten 80ern bis in die frühen Nullerjahre, ehrlich gesagt. Ich finde die eigentlich alle mehr oder weniger gut.
Bin ich bei dir. Also ich würde jetzt Driven eventuell mal außen vor lassen.
Stimmt, den gab's auch noch.
Aber ja, stimmt. Ja, mit Mindhunters wahrscheinlich sein letzter Film, der so wirklich noch sehenswert ist. Mhm. Aber für mich neben Stirb langsam und Cliffhanger ist Deep Blue Sea sein Peak. Also Tödliche Weihnachten ist auch super. Es ist schwierig. Also Renny Harlin hat eben in dieser kurzen Phase, hat der tatsächlich ordentlich abgeliefert. Von Filmen, die gerne vergessen werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also irgendwie, man redet über Stirb langsam 1, man redet über Stirb langsam 3 oder dann eben über den fünften im negativen Sinne. Ich hatte jetzt aber noch mal Ende des Jahres die Möglichkeit, den ersten Stirb langsam im Kino zu sehen und habe mir danach, nach dem Kinobesuch abends, noch den zweiten angeguckt und muss sagen, ich liebe den zweiten auch wirklich sehr. Also er kann, und Cliffhanger wird auch häufig übersehen, wie ich finde, aber es ist auch ein top Stirb langsam Klon irgendwo mit einem, originellen Setting, mit originellen Todesarten.
Ja, und nicht zu vergessen, einem der wirklich besten, finde ich, Filmscores der 90er. Also diese Cliffhanger-Musik.
Ja.
Ich weiß nicht, in wie vielen Trailern die mittlerweile verbraten wurde. Die hörst und denkst dir, oh, mir geht das Herz auf. Nicht Renny Harlins Verdienst, aber ich wollte es mal.
Dann erwähnen. Kommt plötzlich 1999 Deep Blue Sea. Ich hatte jetzt auch versucht, mal herauszufinden, was so dieses Jahr oder was in diesen Jahren überhaupt das Thema Tierhorror bzw. High-Horror hergegeben hat. Und man muss schon sagen, es ging eigentlich erst nach Deep Blue Sea so richtig wieder los. Ja. Also es war noch nicht die Zeit, wo du in allen möglichen Facetten dann irgendwelche Haie gesehen hast, sondern es hatte so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht auch da das erste Positive, was ich zu Deep Blue Sea sagen muss. Mhm. Und es sträubt mir so ein bisschen, dass ich jetzt Deep Blue Sea in einem Satz mit der Weiße Hai reinnehmen muss. Aber vielleicht das originellste Setting nach der Weiße Hai 3. Als großer Fan vom ersten Hai muss ich sagen, das Genre war natürlich schon durch der Weiße Hai zu Ende erzählt. So, wie hättest du es besser machen sollen, wie hättest du es anders machen sollen? Weil Haie sind natürlich irgendwo ans Wasser und ans Meer gebunden. Wir lassen jetzt die ganzen Trash-Perlen mal außen vor. Und der Weiße Hai 3 macht ja das Setting noch auf mit diesem Unterwasserpark, mit diesem Vergnügungspark dort. Wurde überhaupt nicht genutzt, was schade ist, aber das Setting erstmal grundsätzlich fand ich okay, wobei der Film einfach nicht gut war und das nicht nutzen könnte. Und plötzlich kommst du mit Deep Blue Sea an und Haie befinden sich in einem Unterwasserlabor.
Ja.
Und wie geil ist das denn bitte? So diese Idee zu sagen, natürlich haben wir natürlich noch Wasser als natürliche Basis für den Hai, aber wir befinden uns in einem Setting, wo du erstmal nicht mit rechnest. Und das ist noch halbwegs logisch und halbwegs gut umgesetzt, dass ich einfach da schon sagen muss, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, okay, Christian, das wird dein Film, den musst du sehen.
Durftest du aber damals nicht.
Ja. Jetzt pass auf, deswegen auch so ein bisschen diese nostalgische Verklärung.
Ja.
99 war ich 13.
Ja.
Irgendwie hat mein Vater das geschafft. Wir sind 99, wollte ich schon in, doch ich glaube, wann kam Final Destination raus? Auch 99, oder?
Ja, 2000.
Oh nee, dann war das der erste Versuch, wo man mich dann eben...
Oh, erzähl ich Scheiß, aber...
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Es war auf jeden Fall einer der Versuche, wo mein Vater mich in einen Erwachsenenfilm mitnehmen wollte. Und ich kann dir nicht sagen, warum es geklappt hat, Aber ich sitze dann eben mit meinen 13 Jahren plötzlich in Deep Blue Sea und dachte mir, okay, mein erster Film ab 16 im Kino und dann noch dieses Ding, worauf ich eben lange hingefiebert habe. Und es war natürlich ein Mega-Kinobesuch, ne? Was soll ich dir sagen?
Aber klar, natürlich. Also ich hätte auch, also das wäre großartig, eine Offenbarung gewesen für mich als 13-Jähriger. So habe ich ihn dann als 20-Jähriger gesehen und hatte trotzdem jede Menge Spaß dran. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da so wenig streng war, weil ich habe gerade schon mit Blick auf die Mumie gesagt, ich war so anderen oberflächlichen Effektkinofreuden in diesem Jahr gar nicht so positiv gesonnen und habe dann eher die Nase gerümpft und gesagt, oh ja, komm, das ist ein bisschen unter meinem Niveau. Aber ich habe immer einen Softspot gehabt für Renny Harlin, eigentlich seit Stirb langsam 2, seit ich den zum ersten Mal damals im Nachtprogramm von Sat.1 gesehen habe. Und diese Begeisterung für sein Werk hat mich nie verlassen. Ich habe mir sogar sowas wie Fort Fairlane Rock'n'Roll Detective x-mal angeguckt, einfach nur in der Hoffnung, den irgendwann mal richtig gut finden zu finden, weil ich dachte, das ist doch ein Renny Harlin Film und alles, was der Typ anpackt, ist super unterhaltsam. Also wie gesagt, wir reden von der Zeit, als er eben noch nicht Driven gemacht hat und die Sachen, die nach Driven kamen, die dann nicht mal besonders gut waren. Wobei, der eine Film hier mit dem Wrestler,
12 Runden Rounds, mit dem, ist das nicht, ja, Cena 12? Gewesen?
Ja, Michael Cena, war das 12 Rounds oder 13 ja. Rounds? Das war eine Menge Runden, ja. Der war auch okay, der war durchaus okay. Aber ich muss mal sagen, da war er eben schon mehr so in Direct-to-Video gefilmt, muss man ganz ehrlich sagen. War er auch schon bei Mindhunters und war er ehrlich gesagt auch schon bei Driven, weil ich meine, klar, Stallone. Aber Stallone in Nullerjahren war eben nicht mehr Stallone in den 80ern oder in den frühen 90ern. Und Mindhunters, klar, könntest du jetzt sagen, hier LL Cool J, Val Kilmer, Christian Slater. Aber das sind alles keine A-Stars gewesen. Keiner sagt, ich gehe in den neuen Val Kilmer. Also klar ging man in den neuen Val Kilmer, aber vielleicht 1988 oder 1990 meinetwegen, genau. Oder 1986, aber nicht 2000, wann kam der raus, 5 oder
2004? 2004 kam der raus und denk mal daran, so Ende der 90er konntest du eben noch so ein LL Cool J bringen, irgendwie in Halloween Age 20 oder eben dann in Deep Blue Sea, aber doch nicht mehr 2004.
Aber die verstehen sich eben gut. Ich finde es ja immer gut, wenn so Schauspieler rübergerettet werden. Wie gesagt, bei aller Kritik oder irgendwie, auch wenn ich vielleicht hier Kevin J. O'Connor überhabe, weil Stephen Sommers ihn in allen Filmen besetzt, denke ich mir dann doch mit Blick so auf die Filmschaffenden, ja, immerhin verstehen sie sich gut. Und anscheinend hat der finanzielle Flop von The Long Kiss Goodnight, Tödliche Weihnachten, nicht die gute Beziehung zwischen Renny Harlin und Samuel L. Jackson kaputt gemacht, sodass er ihn auch hier wieder besetzt hat. Also da freut man sich doch gleich. Aber das hier war so der letzte, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Und ich glaube nicht, dass er diese Podcast-Folge hört, Renny Harlin. Das hier war für mich so in meiner Wahrnehmung sein letzter großer Studiofilm. So mit richtigen A-Stars, nicht unbedingt, aber mit A-Production Values, mit einem großen Studio, auch dick beworben. Und als der ins Kino kam, war das eben ein richtiges Event. Und das galt nach meiner Wahrnehmung für Mindhunters und Driven und alles, was danach kam, eben schon nicht mehr so.
Naja, ich habe eh so ein bisschen das Gefühl gehabt, dieser Film, der hat so versucht, eben, also ich hatte nach Deep Blue Sea gedacht, boah, Thomas Jane und Zephyrin Burroughs, das werden ganz, ganz große Stars nochmal werden. Und die du ja auch immer wieder gesehen hast, so ist es ja nicht. Also Thomas Jane dreht ja bis heute mehr oder weniger gute Filme. Aber ich dachte tatsächlich damals 1999, okay, haben wir hier die neuen Stars am Himmel? Dem war dann nicht so.
Ja, ja. Thomas Jane ist ja gut im Geschäft. Ich meine nicht nur durch The Expanse, sondern er hat ja auch ein paar Sachen einfach, die sehr, sehr gewertschätzt werden. Wie, hat er nicht in The Punisher auch mitgewirkt?
In dem
neuen The Punisher.
In den 2004er Punisher.
Genau.
Und der Nebel und
Ja, der Nebel wird ja auch sehr geschätzt, ehrlich gesagt. Aber du hast natürlich vollkommen recht, auch kein A-Star, für den man irgendwie ins Kino geht, ja. Und Zephyrin Burroughs genauso wenig wie auch der Rest des Casts. Leute, die man einfach sieht und denkt, ach hier, Janice Soprano als Funkerin. ich mag Aida Turturro, aber auch wiederum nie, also kaum jemand im Cast, außer eben Samuel L. Jackson, für den man wirklich sagt, ich kaufe ein Kinoticket. Und der ist dann plötzlich raus. Und darüber, über diesen Moment reden wir auch sicher gleich noch. Nach der Inhaltsangabe, die geschrieben hat Moonshade bei der UFDB. Und Moonshade schreibt, um ein Mittel gegen Alzheimer aus den Hirnen von Haien zu gewinnen, hat eine Wissenschaftlerin einer alten Meeresstation auf dem Ozean 3 Haie illegal mit menschlicher DNS aufgewertet. Die Fische sind nun wesentlich aggressiver und entpuppen sich als außerordentlich lernfähig, feindselig und rachsüchtig. Als einer der Geldgeber erste Fortschritte begutachten will, sabotieren die Haie die Station, gerade als ein gewaltiger Sturm über das Meer zieht. Als Folge dessen sind die verbliebenen Personen plötzlich unter der Oberfläche in den Labors eingeschlossen, während die Station langsam voll Wasser läuft. Und überall und nirgends lauern die Haie, die im Grunde nur darauf warten, das Stationsgebiet verlassen zu können. Ja, wissen wir, dass sie die ganze Zeit darauf lauern? Oder ist es nicht eher eine Erkenntnis, diese ersten letzten 15 Minuten haben?
Ich hatte das Gefühl, dass es einfach dem Zufall geschuldet ist. Das konnte niemand ahnen oder niemand planen. Und selbst die Haie nicht, die ja super schlau sind. Und dass das jetzt so passiert.
Ich mag an Deep Blue Sea. Und es gibt kaum einen Film, den ich in den letzten gut 25 Jahren, seit er im Kino lief, häufiger gesehen habe. Einfach so, dass er genau weiß, was er tut. Dass er genau, glaube ich, einen gesunden Blick auf seine Figuren hat, was sie können, welche Rolle sie, welchen Zweck sie erfüllen, womit er uns noch überraschen kann. Der weiß eben, was er tut. Beginnt wirklich halt mit dieser kleinen Hommage, mit der der Film beginnt, an Jaws, die in eine völlig andere Richtung geht, von der wir es vielleicht als die, von der wir es erwarten. Ich glaube einfach, dass jemand sehr, sehr kompetent ist am Werk, und mir tut es bis heute in der Seele weh, wenn Menschen sich diesen Film angucken und sagen, der sei doch einfach strunzdumm, der sei schlecht getrickst. Darüber kann man sich ja streiten, aber er ist auch einfach doof, weil ich glaube, das ist einfach Rennie Harlin zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, jemand, der einfach genau durchschaut, wie so hochbudgetiertes Genre-Kino zu funktionieren hat und das komplett auf den Punkt bringt. Mhm. Was denkst du?
Also erstmal, ich hatte mich eingelesen, und zwar das Drehbuch oder der Großteil des Drehbuchs stammt ja von einem Duncan Kennedy, keine Ahnung. Mhm. Ihm wurde einfach gesagt, wir möchten einen Film mit Haien haben, aber schreibe bitte keine bloße Kopie von Jaws. Und okay, wenn wir eben in der Zeit zurückgucken, oder dann eben auch in der Zeit vorher, die danach kam, fast immer wurde einfach eine bloße Kopie davon gemacht mit einer anderen Ausgangssituation. Und tatsächlich will ich dem Drehbuch einfach zugute halten, er macht hier was gänzlich anderes. Also ich hatte nicht, vielleicht am Anfang, in den ersten zwei, drei Minuten, habe ich das Gefühl, dass da eventuell ein bisschen Jaws referenziert wird. Aber am Ende ist es ein komplett eigenständiger Film, der zu keiner Sekunde versucht, das nachzumachen, was eben Jaws damals getan hat. Und deswegen erstmal schon mal ganz, ganz viel Anerkennung für das Drehbuch.
Ja, aber auch das ist ja eine bewusst gelegte falsche Fährte, auf die es das Publikum führt. Weil der Film beginnt ja genau so, wie wir es erwarten. So von wegen, ach, ich habe es ja gewusst, noch eine Jaws-Kopie.
Genau.
Und dann wird er eben zu was völlig anderem.
Und ich glaube, du hast was ganz Richtiges gesagt. Rennie Harlin weiß, wie das funktioniert, also wie Blockbuster-Kino in der damaligen Zeit funktioniert. Mhm. Und das spielt er natürlich voll und ganz aus. Man kann es natürlich irgendwo doof finden oder sagen, so, was macht ein Hai in der Küche? So, kann man machen. Aber eben sich bewusst dafür zu entscheiden, etwas zu zeigen, was bis dato meines Wissens nach noch nie in einem Film gezeigt worden ist. Außer vielleicht bei, ich muss es wieder erwähnen, der Weiße Hai 3, wo sich der Hai dann in dieser Kommandozentrale dann wiederfindet, muss ich erstmal positiv anerkennen, wie ich finde. Jetzt unabhängig zu meiner Liebe zu diesem Film, ich muss einfach, selbst wenn ich kritisch drauf gucke, sagen, hier wurde was anderes gemacht, mir wird es logisch erklärt, warum es so ist, und es ist teilweise auch eben sehr, sehr gut umgesetzt und sehr einfallsreich. Und dann eben zu sagen oder sich da zurückzulehnen als hochwertiger Cineast und sagen, ja, das ist jetzt aber richtig doof. Nee, sorry, es ist einfach was komplett anderes, das, was du nicht erwartet hast. Und wir haben hier eben keinen Jaws-Klon. Und erkenne es doch bitte an, finde ich.
Ja, wobei das ein Kritikpunkt ist, den ich ehrlich gesagt, und natürlich ist mein Blick auch beschränkt auf meine eigene Filmblase und die paar kritischen Stimmen auch, die ich lese, ich habe noch nie jemand über Deep Blue Sea als Jaws-Kopie oder Jaws-Derivat reden hören, weil ich meine, außer dass eben der Gegenspieler oder die Gegenspieler Haie sind, hat das eben mit Jaws verdammt doch mal sehr, sehr wenig zu tun. Da ist kein Bürgermeister oder sonst wer, der sagt so, oh, die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag müssen aber stattfinden, sondern das sind tatsächlich, vor allem anders als eben bei Jaws, ist eben das gesamte Umfeld hier, in dem wir uns bewegen, die ja alle Laien sind, bis dann eben Quinn in die Handlung tritt, sind das hier eben auch alles Profis. Also anders als bei Jaws, wo es im Grunde alle nur mit Zivilisten und Laien zu tun haben, die alle die Gefahr unterschätzen, sagen die alle sofort in dem Moment, in dem die Kacke zu dampfen beginnt, oh Gott, wir müssen was tun. Also wir müssen ja einfach gegenhandeln. Und das macht da einen riesen Unterschied, dass ich auch das Gefühl habe, ich bin ja eigentlich bei den Leuten gut aufgehoben. Die wissen schon, was sie tun. Mhm. Klar, da gibt es auch hier den Comic Relief mit Sam, mit LL Cool J, aber ja, auch der kriegt was zu tun. Und auch der darf seine eigene Rolle kritisch, wissend, lustig, humorvoll hinterfragen, indem er mehrfach andeutet, dass Typen wie er also eigentlich solche Situationen nie überleben, in dieser Art von Film. Also von daher, der weiß schon, was er tut, der referenziert oder zollt Hommage den vorangegangenen Stoffen, die eben tonal, inhaltlich ähnlich sind und macht dann doch am Ende etwas komplett Eigenes draus. Und ich mag einfach diesen Brückenschlag. Das ist einfach sehr, sehr gekonnt, muss ich sagen. Und klar, die ganzen Kritikpunkte werden wir noch erwähnen.
Ich finde auch eben, dass die Hommagen, also du hast ja dann eben das am Anfang, wenn er das Autokennzeichen aus dem Maul des Fisches holt, das ist ja genau das Gleiche wie aus dem Hai. Ja. Oder auch, dass ja wohl angedacht war, dass die drei Haie eben so sterben wie in den ersten drei Jaws-Filmen. Ja. Mit dem Strom habe ich verstanden, bei den anderen beiden nicht ganz so sehr. Aber nun gut, er zollt dem Tribut, ohne dass ich es wissen oder kennen muss. Hm. Ne, es ist als Fan dann eventuell ganz nett zu sehen. So, ach guck mal, der hat ein Stromkabel gebissen, wie der Hai im zweiten Weiße Hai-Film. Hm. Aber wenn ich es eben nicht weiß, dann ist es einfach trotzdem ein cooler Tod für diesen Hai. Und das macht er eben sehr, sehr gut, wie ich finde.
Ja, ja.
Und eben dieser Überraschungseffekt. Und da war ich wieder mal verwundert. Es ist ein bisschen schade, ich wollte den mit meiner Lebensgefährtin schauen, aber die ist dabei eingeschlafen. Und ich hätte eigentlich gerne mit ihr darüber gesprochen, ob sie an manchen Sachen, ob sie daran gedacht hätte, dass das passiert. Weil, das ist angekündigt, der Tod von Samuel L. Jackson, vielleicht einer der überraschendsten Filmtode bis dato.
Oder auch der eben, Kinosaal rastete aus, ja, bei uns. Wie, ja, war es bei euch?
Ja, ja, also ich war darauf gar nicht vorbereitet.
Sowas macht man doch auch nicht. Also nicht mit Sam Jackson.
Aber witzigerweise, seitdem, also seit Deep Blue Sea, ja immer wieder, also seitdem ist es ja fast ein gängiger Trope in solchen Filmen, dass genau das passiert. Mhm. Und auch dafür musst du eben Deep Blue Sea Tribut zollen und sagen, ja, okay, hier wurde was gemacht, was seitdem immer wieder referenziert wird und immer wieder eingebaut wird. Kriegt der Film die Wertschätzung? Nein, bekommt er nicht. Ich bin auch immer wieder überrascht darüber, wer am Ende des Tages überlebt. Ja. Weil ich habe immer andere Leute im Kopf. Und das hätte ich eben gerne von meiner Lebensgefährtin so mal gehört, wo sie denn denkt, wer das Ganze denn überlebt. Weil es gibt ja doch noch den ein oder anderen überraschenden Tod dann innerhalb des Films. Und finde ich gut. Er untergräbt dann irgendwo die Erwartungen, weil am Ende denkst du dir, ja gut, ein Hai-Film schon zigmal gesehen, hey, ich weiß, wie es abläuft.
Ja gut, jetzt auch mit dem rückblickenden Wissen, weil ich den Film eben schon so oft gesehen habe, ist es vielleicht doch relativ eindeutig, dass LL Cool J's Figur, also Preacher oder Preach, der Koch doch nicht stirbt. Damals muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich fest damit gerechnet habe. Heute sind die Anzeichen, dass er nicht sterben wird, ja relativ eindeutig, weil er mehrfach darauf rekurriert, auch in seinen One-Linern, dass er eben, dass solche Leute wie er immer sterben oder so. Irgendwie Black Eyes never make it out of this alive oder so. Und zu Beginn hat er diesen Dialog mit Samuel L. Jackson und meint so, hey Mann, es gibt so viele Situationen, wie ein Bruder, also ein schwarzer Afroamerikaner umkommen kann, warum ausgerechnet sich auch noch in die Gefahr eines Lawinenunglücks begeben. Also, und heute bin ich natürlich schlauer, aber damals war ich auch natürlich, weil man einfach so diese Klischees und Stereotypen gewohnt ist, hier auch mit Blick auf Jimon Honsus Schicksal in Octalus, dass man einfach immer denkt, ja klar, natürlich wird der als einer der Ersten draufgehen. Aber auch das ist cool, ehrlich gesagt. Auch das, was mir jetzt erst, glaube ich, jetzt beim diesmaligen Wiedersehen, und wie gesagt, das war jetzt die 12., 13., 15., 20. Sichtung oder so meinerseits des Films auffiel, ist, dass wir auch wiederum so eine kleine Hommage haben an Quint, also an Robert Shaws Figur in Der Weiße Hai mit dem ganzen Background von Samuel L. Jackson und dem Lawinenunglück, was ja vergleichbar ist zu dem Trauma, was Quint mit sich rumschleppt, dieses Schiffsunglück. Ist mir jetzt auch erst dieses Mal aufgefallen. Und klar, da könnte man auch eine Parallele sehen oder einen Abklatsch vom Weißen Hai. Ich treffe jetzt hier einfach die Entscheidung, das als Hommage zu bezeichnen.
Ich glaube schon, dass es eine Hommage ist.
Oder Referenz, gesagt, also, ja.
Dieser Film ist einfach nicht so dumm, wie man es anfangs glauben könnte. Insbesondere, wenn man sich eben die Synopsis durchliest. Ne? Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, er hat sich damit auseinandergesetzt. Er hat sich da ein paar Sachen überlegt, die er vielleicht gerne einbauen wollen würde. Wie ich vorhin schon sagte, ich finde eben, es ist immer genau so, dass es egal ist. Selbst wenn du merkst, ah, das könnte eine Hommage sein, ist ja auch sein Monolog bei weitem nicht so lang wie der von Quint oder wird so aufgebaut wie der von Quint, sondern
ja, stimmt,
der Monolog, er darf dann eben zwei Minuten dann erzählen, dass wir jetzt zusammenhalten müssen, weil er hat schon was Schlimmes erlebt, nur damit eben dann der Heider rausspringt.
Aber es ergibt keinen Sinn. Also anders als bei, ich finde anders als bei Quint, wo ich eben auch richtig mitgehe, weil natürlich auch Robert Shaws darstellerische Leistung fantastisch ist, aber eben das ist auch, das Ding ist auch toll geschrieben. Ich glaube, John Milius hatte damals mit dran gesessen und so. Also das ist einfach ein legendärer Film-Dialog/Monolog, wohingegen eben das, was Sam Jackson hier erzählt, ziemlicher Quark ist, von dem ich schon wieder beginnt hier mit, wisst ihr was, also, ja klar, Wasser ist schnell, wisst ihr was schneller ist? Ja. Eis.
Ich kann denken.
Ich eigentlich schon so raus. Ich bin einfach raus und das ist auch ganz, ganz lieb gemeint, weil wie gesagt, ich schätze den Film und ich mag auch diese ironischen, selbstironischen Spitzen, aber ey, nee, also emotional bin ich da nicht mitgegangen.
Nein.
Erst als er stirbt, erst als der Heide rausgeschossen kommt und ihn frisst, ja. Was furchtbar getrickst ist und mich jetzt auch bei jedem Wiedersehen überrascht, wie gut das immer noch wirkt, obwohl der Trick echt scheiße aussieht. Ja.
Hier ist es besonders schade, weil immer wenn sie eben mit richtigen Apparaturen gearbeitet haben, also die haben ja mehrere der Haie dann auch nachgebaut, das sieht ja absolut fantastisch aus.
Ja.
Und ich habe seltenst so gute Hai-Modelle gesehen wie eben in Deep Blue Sea.
Ja.
Und dann macht es natürlich, dann ist es besonders ärgerlich, wenn du dann eben die ein oder andere CGI-Sequenz hast, wo du dir wirklich denkst, ah, also das hätte auch aus jedem Asylum-Film kommen können.
Ja, es war auch für 1999er Standards nicht besonders gut. Das fiel mir auch schon im Kino auf. Ich habe darüber hinweggesehen, weil er eben auf anderer Ebene für mich überzeugt hat, Dialogebene. Ich finde den ganzen Cast, das ganze Ensemble ursympathisch. Ich finde auch gut, ich meine, mittlerweile ist so Stellan Skarsgård, glaube ich, so auch als väterliche Autoritätsfigur ein bisschen überstrapaziert. Aber hier funktioniert er für mich doch total gut. Er war noch relativ frisch, gerade so aus Lars von Trier-Film, aus dem dänischen, europäischen Kino gerade so rübergeschwappt nach Hollywood. Das war so eine seiner ersten größeren Rollen. Und er funktioniert für mich auch wirklich gut. Also wirklich auch Michael Rappaport, komischerweise, spielt eine Figur, die Michael Rappaport immer spielt, mehr oder weniger. Und trotzdem, weil man hier ihm auch ein gutes Maß an Intelligenz gibt und er eben nicht nur doofe Sprüche klopfen darf, auch sehr, sehr sympathisch. Und wie gesagt, also Ada Turturro in einer kompletten Wegwerfrolle. Ich habe mich gefreut, ehrlich gesagt, aber natürlich auch, weil ich sie ein paar Jahre später dann in Sopranos auch sehr lieben gelernt habe.
Aber eben alles kompetente Leute und wie sich eben diese Gruppe findet, wie eben die Leute untereinander agieren, habe ich eben das Gefühl, ja, okay, die sind eben schon sehr, sehr lange in diesem Aquatica und die arbeiten dort zusammen und die haben eben einen Background. Und selbst wenn du eben, selbst die Figur von Michael Rappaport ist ja so leicht Comic Relief, aber wenn es dann eben heißt, ja pass auf, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir hier rauskommen und er kompetent sagt, wenn wir jetzt diese Tür aufmachen, kann das und das passieren, wir sollten es aber trotzdem machen, weil sonst sterben wir. Habe ich das Gefühl, okay, ich habe hier jemanden, der weiß, wovon er spricht und der eben das Ganze dann auch irgendwie überleben möchte. Und das kommt alles gut zusammen. Einmal eben schlaue Figuren oder halbwegs schlaue Figuren, aber eben auch die Sympathie, die sie übereinander hegen. So, du merkst, die arbeiten eben schon lange zusammen und die haben sich in irgendeiner Art und Weise gern. Und das ist ein großer, großer Pluspunkt für diesen Film, der auch sehr, sehr schnell in so eine B- oder C-Riege hätte abstürzen können.
Nochmal mit Blick auf die Besetzung. Ein komplettes Mysterium. Und vielleicht muss ich mich da einfach tiefer einlesen und habe es bisher nicht getan. Ist das Auftauchen von Ronnie Cox gleich zu Beginn. Was soll das? Ich meine, da sitzt hier Dick Jones aus Robocop oder Cohagen aus Total Recall. So ein Mann, der irgendwie legendäre Schurkenfiguren in großen Hollywood-Blockbustern gespielt hat, vor allem eben für Paul Verhoeven. Und der darf nichts sagen, sondern nur kurz neben Sam Jackson sitzen und einmal nicken. Also ich verstehe das einfach nicht. Wie kann man jemanden so verheizen wie Ronnie Cox in dieser kompletten Wegwerfrolle? Ich habe so hier Ada Turturros Rolle gesagt, die sei nicht viel wert. Aber er, wow, das tut mir immer richtig leid.
Ja.
Da muss irgendwas rausgeschnitten worden sein, kann ich mir nur vorstellen.
Vielleicht, also das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass eben dieses, auch da die Idee eben diese Haie dann zu manipulieren und dass sie dann eben ein Alzheimer-Medikament, das wird ja auch dann relativ schnell vergessen. So, man sagt ja dann eben nur so, ja, die sind jetzt schlauer als sonst. Also Ich glaube, du hast recht. Wahrscheinlich gibt es da noch, wahrscheinlich gab es mal eine Fassung, wo dann eben mehr über dieses Medikament dann dabei war, mehr über dieses, über die ethische Frage, darf ich das machen, darf ich Genmanipulation vornehmen. Es wurde aber für mich glücklicherweise rausgenommen, weil der Film hat ein Top-Pacing.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch nicht, ich brauchte auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Also an Backstory oder an, sagen wir mal, wissenschaftliche Unterfütterung, das machen andere Filme vielleicht auch besser, dafür ist dieser Film nicht da. Ich glaube, dafür ist er auch grundsätzlich an den Sachen, die er zeigen will, zu einfach gestrickt und zu trivial und mehr so auf vordergründige Freuden, Lustgewinn ausgerichtet. Ich brauchte jetzt auch keine Ergründung moralischer Fragen hinter wissenschaftlicher Forschung und ethische Überlegungen und das Ganze. Ich meine, mir reicht im Grunde, das reduziert zu sehen auf die Erschafferin der Kreatur wird am Ende von ihrem eigenen Monster verschlungen und guck mal, welche Irrwege die Wissenschaft beschreiten kann. Und ich bin der totale Wissenschaftsfreund, ehrlich gesagt. Aber ich finde dieses Dilemma, was hier inszeniert wird, dieses Szenario und diese bittere Pointe, so von wegen, dass die Kreatur am Ende ihre eigene Erschafferin frisst, einfach unterhaltsam genug und mehr brauche ich da auch gar nicht.
Also hat mich auch stark überrascht tatsächlich. Im Kino war ich sehr, sehr überrascht, als dann eben noch Zephyrin Bowes dann gefressen wird. Aber vielleicht kann man hier auch eine Parallele eben zu Octalus ziehen.
Ja.
Der Film, der möchte das ja auch gar nicht. Es wäre ja ein einfaches gewesen, da jetzt vielleicht diese ethischen Fragen zu stellen, die gegebenenfalls auch zu diskutieren, in irgendeiner Art und Weise anzusprechen. Aber, das muss man einfach dazu sagen, Renny Harlin hat sich hier überlegt, ähnlich wie Stephen Sommers in Octalus, ich möchte einen spaßigen, temporeichen Film machen, der eben nicht, du gehst aus dem Film nicht schlauer heraus, aber du gehst eben mit einem Lachen dort raus.
Ja, das ist sehr gut formuliert, ja. Bei der Figur zeigt er, was mich tatsächlich die ganze Zeit etwas irritiert hat und auch bei jedem Wiedersehen irritiert ist, wie feindselig alle gegenüber Dr. Susan McAllister, also Saffron Burroughs Figur, eingestellt sind. Also niemand scheint sie in diesem Film zu mögen. Für Sam Jackson ist sie einfach jemand, die sein Geld verschleudert. Thomas Jane respektiert sie nicht als Chefin. Eigentlich kann sie niemals so richtig leiden. Also das wird auch immer.
Okay, das ist jetzt interessant. Dieses Gefühl hatte ich gar nicht. Ich hatte tatsächlich erst das Gefühl, als dann eben rauskam, dass eben diese Haie genmanipuliert verändert worden sind, weil die Figur von Thomas Jane macht sich ja auch auf dieser Party so ein bisschen an die Susan McAllister ran.
Ja.
Und auch Samuel L. Jackson, die haben ja eigentlich das ganze Projekt ad acta gelegt und sagten eben in der Szene mit Ronnie Cox, nee, also hier hören wir jetzt auf und sie geben ihr ja trotz alledem die Chance, sich nochmal zu beweisen. Und für mich ist diese Feindseligkeit daraus entsprungen, dass dann eben rauskam, dass die eben alle belogen haben. Also sie und ihr Kollege hier von Stellan Skarsgård gespielt, die haben ja alle anderen Wissenschaftler dort belogen, indem sie ihm verheimlicht haben, dass dort mit Genmanipulation gearbeitet wird. Und ich kann mich täuschen, vielleicht ist es mir einfach nicht aufgefallen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass erst danach die Wippe auf die andere Seite geht und dann plötzlich Susan McAllister der Böse eigentlich ist.
Ja, okay. Vielleicht hat diese Feindseligkeit ihrer Figur gegenüber im zweiten Teil der Story dann doch zu sehr abgefärbt für mich im Rückblick auf die erste. Aber ich habe das Gefühl, sie wird auch von Beginn an nicht besonders sympathisch behandelt, außer eben, wenn es darum geht, ihren Geburtstag zu feiern, aber weil es eben auch allen anderen die Gelegenheit gibt, was zu saufen.
Ich habe aber auch nicht das Gefühl,
das der Grund, ja.
Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass sie generell als sympathische Person dargestellt wird.
Nein.
Ne? Also deswegen kommt es vielleicht auch, sie wirkte eher reserviert, eher etwas zurückhaltend, sehr auf die Arbeit fokussiert, aber auch gestresst. Vielleicht kommt das Gefühl auch daher.
Also für mich ist der Moment der Zäsur, ich glaube, viele Menschen erinnern sich tatsächlich an diese Sam Jackson-Rede, die dann eben mit seinem übereilten oder nicht erwarteten Tod endet. Für mich findet ab die Szene, die ich so als Zäsur betrachte, in der ich ja wirklich sage, ah, okay, ich weiß, was du von mir willst, Film, und in welche Richtung du gehst, ein bisschen früher. Und das ist eben der Abgang von Stellan Skarsgård-Figur.
Ja.
In der der Hai wieder aufwacht aus der Narkose, ihm den Arm abbeißt und einfach die Kacke aber sowas von zu dampfen beginnt und es eskaliert und eskaliert und eskaliert. Und immer wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt ist aber auch Schluss, dann fliegt da noch ein Helikopter in den Tower. Dann fliegt dir Dennis Soprano in die Kamera, weggedrückt durch eine Explosion. Dann wird Stellan Skarsgård halbtoter Körper, aber natürlich noch am Leben durch das Beatmungsgerät, gebraucht vom Hai, um hier eine Scheibe kaputt zu machen. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und es wird reiner Pulp, aber im allerbesten Sinne.
Ja.
Und das macht mir einfach einen Riesenspaß. Und aus diesem Tempo geht er ehrlich gesagt auch bis zum Ende fast nie raus. Es gibt mal hier und da ein kurzes Inhalten, so von wegen, ja, komm, können wir mal so ein bisschen Drama herbeireden. Und LL Cool J hat noch ein paar lustige Momente, wenn er hier sein Testament diktiert mit dem angeblich perfekten Rezept fürs Omelette da, mit 2 statt 3 Eiern. Was für ein Blödsinn. Also ehrlich gesagt. Aber ansonsten ist es danach einfach nur noch reines Tempo und rein auf vordergründige Spektakel und ich liebe es, ehrlich gesagt.
Und genau das ist es. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass sie diese moralischen Fragen gar nicht erst aufwerfen, weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sitzen in einem Deep Blue Sea, weil wir das Spektakel haben wollen. Wir wollen doch sehen, wie sich Haie in unnatürlichen Umgebungen bewegen. Ich liebe die Szene mit dem Ofen, wenn sich LL Cool J in einem Ofen versteckt und der Hai immer wieder dagegen springt. Es ist super. Ich liebe auch die Szene in diesem Aufzugsschacht, war es der Aufzugsschacht, wo du noch die Referenz an Cliffhanger hast.
Ja.
Es ist super und deswegen bin ich da. Ich möchte eben, dass der Hai in diesem Aufzugsschacht ist und nach den Leuten schnappt und sowas. Und deswegen bin ich da, weil es gibt andere und wahrscheinlich auch bessere Filme, die eher diesen moralischen Aspekt aufarbeiten können. Aber deswegen sind wir als Zuschauer nicht da. Und das weiß René Harlin einfach.
Meine liebste Kurzrezension zu dem Film stammt von Lukas Förster und Lukas hat bei Letterboxd geschrieben, Fire Above, Water Below, This is Cinema. Und hat ganz neu 5 Sterne gegeben. Und ich finde ehrlich gesagt, das bringt es schon wirklich auf den Punkt, weil es ist einfach unwiderstehlich, diese Szenarien, die Harlin und sein Team aufmachen. Und die sind so gut, finde ich, und so reizvoll. Also die treffen so sehr seinen Nerv, dass ich trotzdem ich natürlich anerkenne, dass es nicht immer gut getrickst ist und auch die Figuren nicht super komplex geschrieben sind, halt für mich immer so wirklich absolut funktioniert. Der drückt eben genau die Knöpfe, die bei mir gedrückt werden wollen.
Genau.
Bedauere ich rückblickend, dass einige Effekte nicht besser sind? Na klar, ich würde mir wahnsinnig wünschen, jetzt gerade wenn ich den Film nochmal wieder sehe auf 4K, wie ich es jetzt im letzten Jahr getan habe, dass der Tod von Sam Jackson ein bisschen besser aussehe. Oder dass wenn am Ende Michael Rappaport gefressen und gezweiteilt wird, dass es eben nicht so dämlich aussehe, wie sein Unterleib da wegtreibt. Aber es ist, vielleicht gehört das auch dazu, so dieses Unperfekte zu dieser Art von Filmerlebnis.
Ich glaube, damit kannst du auch, glaube ich, recht haben. Auch da wieder, wir haben das ähnliche Problem wie bei Octalus wahrscheinlich. Der Film geht auf Tempo und er schafft eben Szenen, die damals mit der Tricktechnik einfach nicht besser möglich gewesen wären.
So. Ja, das weiß ich nicht.
Meinst du, man hätte eben mit Modellen, also gut, klar, mit Computereffekten, gar keine Frage, da hätte man vielleicht das Team von anderen 90er-Jahre-Blockbustern dran setzen sollen, die sich dann darum kümmern. Aber du kannst eben nicht mit Modellen arbeiten, wenn du dieses Tempo in diesem Film haben willst, weil der Tod von Michael Rappaport beispielsweise, ich finde den schon relativ brachial.
Ja,
und
na klar.
Wenn dann später dieser Unterleib noch von dem wegschwimmenden Hai mit dem Schwanz weggestoßen wird, oder aber wenn der Hai gerade versucht, nach Thomas Jane zu schnappen, wenn er die Tür aufmacht und solche Dinge. Ich bin bei dir, mit besserem CGI gerne, aber es wäre eben ohne CGI wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht möglich gewesen, vermute ich mal, dieses Tempo da reinzubringen.
Ja, es ist immer so, das mit generell mit Tricktechnik, ich glaube doch mehr als bei praktischen Spezialeffekten mit digitalen visuellen Effekten ist es immer so ein bisschen schwer mit der Vergleichbarkeit, weil ich natürlich blicke auf Filme wie The Lost World, also Jurassic Park 2, der 2 Jahre zuvor rauskam, der tricktechnisch bis heute fast unantastbar ist. Natürlich das Original genauso, der noch mal älter ist. Oder The Matrix kam im selben Kinosommer raus wie Deep Blue Sea und auf deren Effekte gucke ich heute auch auf die computergenerierten und denke mir, ja, die sehen immer noch tippitoppi aus, wohingegen Deep Blue Sea ziemlich oll aussieht nach heutigen Maßstäben, aber auch schon damals. Dennoch ist es natürlich nicht vergleichbar. Wir reden hier von völlig anderen Umgebungen. Deswegen sage ich immer Äpfel mit Birnen und lass das eigentlich auch bei anderen nicht gelten, wenn die mir mit sowas kommen, weil natürlich die Szenarien in einem The Matrix vollkommen anders sind. Das ist ein Science-Fiction-Szenario, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht. Und wenn wir dort eben Menschen sehen, die da brüten in irgendwelchen Blasen in einem Sci-Fi-Universum und da Häuser, Fassaden, Wolkenkratzer, Fassaden plötzlich Wellen schlagen, ist es natürlich nicht vergleichbar damit, ein lebensnah einen tierischen Körper, mit dem wir alle seit Kindestagen vertraut sind, simulieren unter Wasser, was auch noch ein zusätzliches Problem natürlich darstellt. Das ist nicht mal über Tage, sondern unter Wasser. Also von daher geschenkt.
Es ist aber ein Kritikpunkt, den man anbringen darf. Also ich glaube, man darf heute rückblickend auf Deep Blue Sea schauen und sagen, damals waren die Effekte auch schon nicht so geil. Aber auch da.
Das tue ich aber ehrlich gesagt auch auf praktische Spezialeffekte, weil ich glaube, Menschen dazu neigen, gerade unserer Generation, ich kann zumindest für meine Generation sprechen, oft auch auf so praktische Spezialeffekte aus den 70er, 80er Jahren zurückzublicken und denken, ja, das sah doch einfach alles damals toll aus. Und das tat es eben auch nicht.
Nein.
Da gab es auch schon echt räudige Stop-Motion-Effekte. Und also selbst in sowas wie Gremlins, den Film, den ich über alles liebe, gibt es Momente, also mit den Stop-Motion-animierten Gremlins, wo ich mir denke, oh ey, also das hätte eine Spielberg-Produktion noch besser hinbekommen.
Nee, da bin ich ganz auf.
Trotz, ja.
Ja, sicher. Nee, da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Es ist schade, das wäre auch so das Manko gewesen, wo ich sagen würde, ey, wahrscheinlich würde ich ihn sogar noch ein Stückchen geiler finden, wenn die Effekte noch besser gewesen wären. Mhm. Aber eben diese Mischung aus Tempo und eben auch Figuren, die ich will nicht sagen ins Herz schließen, aber sie sind mir sympathisch. Es tut mir weh, wenn manche Leute davon sterben. Wohingegen eben viele von dieser Art von Filmen, das sind einfach Wegwerffiguren. Ja, und da kannst du schon wieder den Vergleich zu Octolo, wie sehr ich merke, wie gut einfach diese Filmzusammensetzung ist, die wir da ausgesucht haben. Wenn diese Gangster-Gang dort wegstirbt, die sind mir doch egal. Also ich habe da mit denen nichts am Hut. Wer weiß ich denn noch, wer Billy ist? Oder kenne ich den Namen von Jimon Honsen noch? Oder so? Kenne ich nicht mehr. Das ist weg. Ja. Aber hier, das tut mir einfach weh. Mir tut das richtig leid, wenn die eine gefressen wird in diesem Schacht, wenn sie im Maul des Hais ist, nochmal nach oben geht und so kurz vor der Rettung schafft es dann doch nicht. Das tut mir leid für diese Person.
Aber Kühne, das ist natürlich auch dieser Harlan-typische Sadismus, den dann alle seine Filme reinbringt. Immer wenn man so denkt, so ja, wir sind doch hier in so einem schlichten Action, da kommt eben so ein Moment wie Betty wird an Stalaktit aufgespießt im Cliffhanger oder Betty kriegt einen Eiszapfen in die Augenhöhle in Die Hard 2 oder so. Also du hast in all diesen Harlan-Filmen auch immer so diese sadistischen Momente und das macht es natürlich nochmal härter, wenn dann natürlich Figuren sterben, die wir eigentlich mögen. Und die sind so cool. Also die sind tatsächlich ja alle ganz cool. Und wiederum auch bei Octolos profitiert er enorm einfach von seinem sehr, sehr sorgfältigen Casting. Auch hier, du vergisst die nicht, auch wenn du vielleicht dich nicht an die Namen erinnerst. Und ich kann mich ehrlich gesagt selber nicht mal an alle Namen erinnern, obwohl ich den Film so häufig gesehen habe. Ich kenne die irgendwo her. Ich weiß sofort, wie die ticken. Das sind eben auch alles Archetypen zum überwiegenden Teil. Aber ich mag die einfach und es tut mir um jeden Einzelnen leid. Und ich erfahre nichts von Stellan Skarsgård-Figur, außer dass er bei der Arbeit raucht und anscheinend eine Liaison hat mit der jüngeren Wissenschaftlerin und die sein Quarzen während des Dienstes nicht so cool findet. Aber wenn der dann vor dieser Glasscheibe hängt und grausam zugrunde geht, ey, das zerreißt mir das Herz, ehrlich gesagt. Mhm, Unangenehm. Oh, Harlan ist echt so ein Sadist, das ist furchtbar, ja.
Also, aber jetzt.
Ey, wenn er seine Frau aufs Mühlrad spannt, da in The Longest Good Night. So ein Schwein.
Du hast gerade eben, kennst du diesen Moment, wenn es so Klick macht? Und du hast natürlich vollkommen recht, ich habe nie drüber nachgedacht, aber der hat teilweise eben Szenen in seinem Film, die wirklich schon fast an Sadismus grenzen.
Ja, ich meine, weißt du, wie, kannst du dich daran erinnern, wie hier Val Kilmers Figur ums Leben kommt in Mindhunters? Das ist nicht nett.
Das war der einfriert, ne?
Ja, ja, genau.
Ich erinnere mich bei Mindhunters immer an die Zigarette raucht, wo die Säure drin ist.
Ja, ja, und vor allem, der geht ja viel elendiger zugrunde. Es friert ihm ja nicht der ganze Körper ein, sondern tatsächlich nur die Beine, die dann einfach nur durchbrechen. Oder,
ach ja.
Alter. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung für den kleinen Mindhunter-Spoiler, aber ich glaube, das passiert in den ersten 20 Minuten.
Ich glaube auch, Mindhunters ist, ich glaube, die Leute, die sich dafür interessieren, haben ihn schon gesehen.
Ich hoffe,
ist auch, doch, so ein, ist auch, glaube ich, so ein, ja, auch so ein vergessener Film irgendwie.
Ich denke auch, ja.
Eine Sache hatte mich noch verwundert, jetzt im Zuge der Recherche. Der hat ja bei 60 Millionen hat er ja 165 eingespielt. Ein okayer Erfolg, sage ich mal. Aber was mir gar nicht so bewusst war, wenn der zu einer anderen Zeit gekommen wäre, wäre das, glaube ich, ein richtiges Brett gewesen. Aber er musste sich ja ein Duell teilen mit Sixth Sense, Blair Witch Thomas Crown und die Braut, die sich nicht traut. Und jetzt kann man von den Filmen halten, was man möchte, aber das waren ja schon alles A-List-Produktionen, beziehungsweise im Nachhinein dann mit Blair Witch dann eben schon damals eben Kultfilme. Und da wundert es mich, dass er doch noch so performen konnte, wenn ich ehrlich bin.
Interessant. Und die kamen alle ungefähr zur gleichen Zeit raus, sagst du?
Ja, ja, genau. Also ich hatte so irgendwie eine Woche vorher, eine Woche nachher. Und das war so eben der Kampf mit diesen vier Filmen, wo er sich, der war auch, glaube ich, nie auf der Eins.
Ja, interessant, wie die Wahrnehmung doch noch eine andere ist. Weil 99, natürlich war ich online, aber ich war nicht online all the time, wie heute, sondern eben nur sporadisch. Und für mich liefen Filme eben an, wenn sie in Deutschland anliefen. Und ich weiß zum Beispiel bei Blair Witch Project, dass das, soweit ich mich erinnere, das war ein Weihnachtsfilm im weitesten Sinne. Also Weihnachtsfilm in dem Sinne, dass er, glaube ich, im November oder Dezember rauskam, wohingegen eben Deep Blue Sea, glaube ich, eher so ein Spätsommerfilm war. Und ich hätte die gar nicht zusammengepackt. Aber du hast natürlich recht, in den USA liefen die wahrscheinlich alle in einem Zeitraum von 2 oder 3 oder 4 Wochen.
Ja.
Und das ist natürlich dann hart. Verstehe ich. Klar. Die Plus C in Deutschland im Oktober, sagtest du, ja?
28. Oktober in den deutschen Kinos, ja.
Auch kein Hit, aber auch kein Flop. 32. erfolgreichster Film des Jahres mit 1,216 Millionen KinozuschauerInnen. Okay. Zwischen Verlockende Falle und Buena Vista Social Club.
Ich weiß aber noch, dass über den Film, ich bin mir nicht sicher, ob zur Kinoauswertung, weil da war ich, glaube ich, der Einzige bei mir aus der Klasse, der den gesehen hat. Aber es wurde eben später über den Film gesprochen und insbesondere eben auch über die Todesszene von Samuel L. Jackson. So dieses, boah, wie krass war das denn bitte? Und boah, und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn ich da ein bisschen jung war, um das miterlebt zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Mundpropaganda sehr, sehr geholfen hat. Weil, glaube ich, viele gucken sich das an und sagen oder haben im Vorfeld gesagt, ja gut, es wird sehr wahrscheinlich nicht der Weiße Hai sein oder er wird nicht so gut sein wie der Weiße Hai. Und plötzlich gehen Leute rein und dann heißt es, ey, aber der ist echt gut. Also ist es nicht sogar bis heute einer der Filme, wo sich fast alle darauf einigen können, dass er zumindest unter den Top 5 der Hai-Filme steht? Also
ich weiß nicht, wie viel Konkurrenz es da gibt, aber sicher, doch, ja. Also für mich zweifelslos. Wahrscheinlich eher Top 3, ehrlich gesagt.
Ich würde ihn wahrscheinlich sogar auf Platz 2 sehen.
Ja, ich denke auch. Ja, wie bereits angesprochen, ich war bereits tief in der Tasche von Harlan. Ich war tatsächlich schon so ein mittelgroßer Fanboy. Rennie Harlan, ich glaube nicht, dass außerhalb meiner Wenigkeit und vielleicht ein, zwei sehr guten Freunden überhaupt jemand wusste, wer das ist. Aber ich war eben schon Fan, spätestens seit Cliffhanger. Also Die Hard habe ich 2 öfter gesehen und einfach den Regisseur nicht zuordnen können. Aber als sein Cliffhanger rauskam, trotzdem ich ihn damals Anfang, Mitte der 90er nur in so einer kaputtgeschnittenen Ab-16-Fassung gesehen hatte, fand ihn schon toll. Und spätestens als The Longest Good Night rauskam, war ich einfach, oh, das ist schon wieder von dem Typen, der ist ja auch cool. War ich dann einfach schon 99, als Deep Blue Sea rauskam, total in der Stimmung so, oh wow, von dem Typen, der Cliffhanger und Longest Good Night gemacht hat, der muss mega sein. Also ich war tatsächlich da auch der Erste in der Kinokasse, an der Kinokasse. Mhm. Und wurde nicht enttäuscht.
Nein, gutes Ding. Es ist einfach wirklich ein gutes, rundes Ding. Und ich tue mich so ein bisschen schwer damit, weil ich auch Leute bei mir im Bekanntenkreis habe oder auch in meiner Letterboxd-Bubble, die, ja, keiner sagt, der ist schlecht. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die eben sagen, ja, der ist maximal okay, aber so geil wie sein Ruf ist er jetzt nicht. Und da gehe ich nicht mit. Also ich finde schon, dass dieser gute Ruf ihm komplett gerecht wird. Er macht schon vieles anders und das eben auch in gut.
Es ist so ein bisschen im Rückblick natürlich immer schwer, unbefangen zu beurteilen, weil wir die Zeit jetzt auch miterlebt haben und unsere eigene Gefühlslage da reinbringen. Aber auch ähnlich wie mit Stephen Sommers, denke ich eben, wäre die Karriere von Rennie Harlan eine langlebigere gewesen, die Nullerjahre überlebt hätte mit seinem blöden Exorcist-Prequel, an dem er noch mitgearbeitet hat, das er von Paul Schrader übernommen hatte und dann seine eigene schlechte Version des gleichen Films im Grunde rausgebracht hat. Also ich meine, er hat einfach ein paar Böcke geschossen und dann ist er ja auch nach Hongkong gegangen und hat da Filme gemacht und nach China und ist er zurückgekommen wieder in die USA oder Kanada und diese blöde Horrorfilmreihe. Also sagen wir mal so, er Er sägt an seinem eigenen Erbe? Wie ja. sagt man das?
Ja, ja, doch, das passt.
Er sägt auf dem Stuhl, auf dem er sitzt. Ich weiß es nicht, auf dem wahrscheinlich schon lange. Aber sag mal, so durch den Bruch auch mit Gina Davis, auch den persönlichen Bruch, weil die beiden waren ja mal ein Paar und verheiratet später. Ich glaube, man blickt jetzt auf sowas zurück und denkt sich, ach so, ja, der Typ, der dann später nichts mehr gebacken bekam. Und hätte der, glaube ich, heute noch eine dicke Karriere, würde man da sehr wohlwollend darauf zurückblicken. Und so denkt man eben, ach ja, hier.
Aber denkt man bei René Harlin nicht eher an seine Frühwerke? Also ja, ich hatte jetzt gerade mal hier den Wikipedia-Eintrag offen und ich habe ja eine Zeit lang versucht, auch noch vieles von René Harlin zu gucken. Also sowas wie 12 Rounds oder eben Mindhunters, Exorcist. Das meiste kenne ich gar nicht mehr. Also ich habe es jetzt gerade gelesen, aber ich habe komplett vergessen, dass der Mann Herkules-Film gemacht hat.
Stimmt, ja, das gab es ja auch noch.
Was zur Hölle ist Five Days of War oder Cleaner? Also an die denke ich nicht. Also wenn ich René Harlin höre, denke ich, ich weiß zwar jetzt eben durch meinen, dadurch, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass er jetzt nur noch Müll macht, das weiß man schon, aber an welche Filme denke ich? Und das sind eben die großen. Das sind eben die 5, 6 großen Filme, die er gemacht hat. Und dann kommt im Nachhinein, ach ja, der hat ja auch damals noch den Nightmare on Elm Street gemacht, der war auch ziemlich geil.
Ich mache mir um sein filmisches Erbe oder um seinen kulturellen Nachhalt keine Sorgen, weil wir sehen ja immer, dass so mit 30, 40 Jahren Verzögerung dann die Generation groß wird und in machtvolle Positionen gelangt, die dann die Möglichkeit haben, wiederum so das popkulturelle Geschmäckle zu beeinflussen. Und eine Zeit lang war eben die 70er groß, dann waren es die 80er, dann sind die 90er groß. Und ich glaube, man kommt jetzt auch wieder an einen Punkt, an dem man vielleicht auch René Harlin wieder entdeckt. Also Und Menschen einfach sagen, hey, weißt du noch, Deep Blue Sea, das war noch Kino. Octalus, das war noch Kino. Ich meine, ist ja auch zum Teil so. Ich möchte jetzt auch nicht übermäßig nostalgisch sein, aber es war keine schlechte Zeit. Wir haben gerade vor unserer Aufnahme so ein bisschen aus Kinojahr 98 geguckt und ich muss schon sagen, ey, da sind ein paar Bretter dabei, so an großbudgetierten Genre-Kino, das kein Sequel ist, sondern irgendwie eine originelle Idee hat. Also ich meine, klar, man kann darüber streiten, wie originell Octalus und Deep Blue Sea wirklich sind und nicht irgendwie Derivate von Stoffen sind, die schon anderswo und anderswann funktioniert haben. Aber es ist nicht Deep Blue Sea 4, es ist Deep Blue Sea. Mhm.
Im Übrigen habe ich jetzt tatsächlich gestern noch Deep Blue Sea 3 geguckt.
Ja.
Katastrophe.
Ich lasse sowas.
Katastrophe. Ich kann mir die positive Reputation nicht so ganz erklären, nur weil der zweite so undenkbar beschissen war und der dritte ein bisschen besser ist. Aber nun gut. Ganz ehrlich an die Zuhörer, guckt euch die Plus C 1 an und vergesst 2 und 3. Braucht kein Mensch. Aber der erste ist immer noch super und für mich ist es eben ähnlich wie Octalus und diverse andere Filme, die wir jetzt in diesem Cast schon häufiger erwähnt haben. Es ist so ein bisschen diese Sehnsucht nach genau solchen Stoffen, nach Mid-Budget, B-Filmen, die gut produziert sind, die einfach Bock machen. Und ich hätte das gerne wieder. Ich würde gerne sowas wieder sehen. Ich würde auch so, oder sowas wie Kongo, den wir ja noch nicht erwähnt haben. Also, versteh mich nicht falsch, ich halte Kongo nicht für einen guten Film.
Nein.
Aber mit einem guten Cast, mit einer wirklich relativ dumme Idee. Warum denn nicht? Gib mir einen Film mit todbringenden Affen, mit vielen todbringenden Gorillas. Und nicht wie ein Primate nur einen, sondern ich möchte sowas gerne wieder sehen. Ich möchte diese B-Movie-Stoffe gerne wieder verfilmt sehen, aber in gut.
Okay, ja. Ja, Kongo hat auch leider keinen lustigen Sprücheklopfen, ein Papagei, der ständig böse Sachen sagt.
Stimmt.
Oh Mann. Stimmt. Das wird sich heute auch keiner mehr wagen. Sowas käme, glaube ich, nicht über die Konzeptionsphase hinaus, weil am Ende irgendwie so immer so ein Marketing-Team stünde, das einen Algorithmus ausgelesen hat und würde sagen, ey, weißt du, wir geben dir ja gerne 60 Millionen Dollar, was doch heutiger, also inflationsbereinigt wahrscheinlich heute 100 oder 120 Millionen Dollar wären. Aber den Vogel musst du rausschreiben. Das nicht so viel Geld dafür.
Aber fairerweise, er stirbt ja auch relativ schnell.
Ja, stimmt. Der Vogel wird vom Hai gefressen. Auch eine.
Das sieht geil aus.
Einer gewissen Ironie. Das sieht gut aus, tatsächlich sieht gut aus, ja.
Und da wieder.
Gut gemacht.
Da wieder, wenn die eben mit den Modellen gearbeitet haben, das sah wirklich immer toll aus. Und. Schade, dass es nicht bei allen Szenen so ist, aber die Szenen, die sie eben mit Modell gehabt haben, die reichen mir voll und ganz aus, um den Film wirklich sehr, sehr zu wertschätzen. Also ich hatte mal wieder meinen Spaß und ich weiß, wenn ich ihn in 1, 2 Jahren wieder gucke oder im besten Falle nochmal mit meiner Lebensgefährtin, werde ich wieder meinen Spaß damit haben.
Wir hören uns, Kühne, wahrscheinlich wieder zu 2 delikaten Filmstoffen. Bis dahin, danke dafür, dass du Gast warst hier.
Sehr gerne.
Unter Wasserkachern.
Es ist mir eine Freude, hier zu Gast zu sein. Und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch über diese beiden Filme zu sprechen. Und wir finden da bestimmt noch was, wo wir uns nochmal drüber unterhalten können. Definitiv.
Genau. Checkt Kühnes andere Podcasts aus beim Movie Break. Und falls es noch nicht tut, unterstützt uns gerne unter patreon.com/Bahnhofskino. Für einen kleinen Betrag pro Monat könnt ihr jede Folge eine Woche vorab hören. Früher als alle anderen. Ihr kriegt regelmäßige Bonusfolgen, Zugriff zum Bahnhofskino Discord und außerdem Zugriff auf unser gesamtes Archiv der ersten 5 Jahre Bahnhofskino. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr haltet natürlich dieses unabhängige und komplett werbefreie, kommerzfrei produzierte Format am Laufen. Hey! Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.
Octalus. Du bist der nächste Octalus.